Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge der Airliners.de Gedankenflüge, denn heute geht's um Fliegen und ums Bahnfahren. Und dazu habe ich meinen Kollegen Andreas Seber-Young hier. Andreas ist unser Bahn-Nerd in der Redaktion, aber er ist auch noch viel mehr. Jetzt geht's los. Ich freue mich.
Gedankenflüge. Der Luftfahrt-Podcast von Airliners.de.
Ne, so, und jetzt wundert sich vielleicht der ein oder andere, Bahn, Eisenbahn, was soll das denn? Weil das ist doch Airliners.de und warum schreiben die so oft über Eisenbahn? Und das wollen wir euch heute erklären. Andreas, schön, dass du da bist.
Schön, dass ich da sein will.
Ich fange vielleicht an irgendwie mit einem Geständnis, ne?
Oh Gott.
Also vielleicht auch schon mal einfach so vorab, ne? Ich werde jetzt bestimmt viele, viele böse Sachen über die Eisenbahn sagen. Und ich meine damit jetzt gar nicht die Deutsche Bahn, weil das ist irgendwie langweilig, sich über die Deutsche Bahn lustig zu machen, sondern einfach nur so um, ich sag mal, wenn es so um Vergleich geht, ne? Zug und Flug und so weiter. Ich finde immer, da kommt irgendwie der Luftverkehr so ein bisschen, ja, unter die Räder, sag ich jetzt mal. Aber mein Geständnis ist, ich bin eigentlich ein ganz großer Bahnfan. Ja, ich finde Eisenbahn total toll. Ey, ich hatte früher Märklin-Eisenbahnen und so weiter. Ne? Meine Lieblingslokomotive hast du mir sogar mitgebracht. Vielen, vielen Dank. Eine 218 hat er mir mitgebracht. Meine Güte, ist die nicht schön?
Technisch eine 225, aber, aber letztendlich gehört das so von mir.
Nee, also die 218 finde ich total schön. Ich weiß auch nicht, warum. Ich finde, das sieht einfach gut aus. Gibt dann noch andere Lokomotiven, die ich total schön finde. Die V100 zum Beispiel, Rangierlok, auch so ein Dieselding. Ne? Aber was das Schöne an der 218 ist, die fährt ja heute noch, ne?
Ja.
Und also ich bin jetzt fast 50 und ich hatte das als Kind so als Märklin-Eisenbahn. Mhm. Und ich glaube, damals war sie wahrscheinlich gerade neu so auf der Strecke.
Ach, das weiß ich nicht. Ich bin tatsächlich bei den historischen Loks gar nicht so sehr drin. Ich mag die 218 auch oder die Familie. Ist eine schicke Lok und wenn die loslegt an einem Bahnhof, das hat auch schon was.
Ja, vor allem, das ist ja fast noch eine Dampflok, ne? Da kommt oben so viel Ruß oben raus. Das ist unglaublich. Und das Schöne ist, die fahren ja heute zum Beispiel auch noch so, wenn man mit dem IC nach Sylt fährt oder so, da wird dann irgendwann umgespannt, weil da ist dann keine Stromleitung mehr oben dran. Ne? Und dann kommt zwei Stück davon rauf und ich glaube, die verbrauchen irgendwie, keine Ahnung, so 10 Liter pro, was war es, Minute?
Das weiß ich nicht mehr, aber ich glaube, mittlerweile sind die ersetzt worden durch 2 4-5er. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, was da aktuell fährt, weil ich die Strecke nicht so richtig auf dem Radar hatte. Ich hatte sie auf dem Radar, als du deinen Artikel geschrieben hattest.
Stimmt, wir haben uns ja schon mal gerantet darüber, ne? Jetzt fällt es mir wieder ein. Ja, soll ich mal ganz kurz wieder, wie war denn das? Lass mal den Case aufmachen. Es gab doch damals, gab es irgendwie, was war es? Irgendwie war es, irgendwie weiß nicht. Funk oder so, die hatten, oder irgendwas im NDR oder so, die haben irgendwie so einen riesen Fass aufgemacht mit zu viele Privatjets, irgendwie fliegen irgendwie von Hamburg nach Sylt oder sowas, ne? Und dann gab es auch diesen einen Hochstapler, der da irgendwie, ne, wo dann letztendlich rauskam, dass der irgendwie nie im Privatjet gesessen ist oder so, der dann den da irgendwie erzählt hat, dass er irgendwie regelmäßig zwischen Hamburg und Sylt fliegt oder sowas. Und dann wurde irgendwie so gerechnet und so, ne, wie umweltschädlich das jetzt so wäre und so weiter. Und dann habe ich einfach mal geguckt, was verbraucht denn so ein moderner Privatjet und was verbraucht denn so die Eisenbahn auf dem Weg nach Sylt. Und da kam nämlich auch gerade noch eine Pressemitteilung. Ich erinnere mich, ne, dass irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, dass sie irgendwie Biosprit, Biodiesel tanken, aber irgendwie nur so für den Hindenburgdamm. Und das waren pro Jahr alleine irgendwie fast 3 Millionen Liter oder so. Und dann habe ich hochgerechnet, so grob über den Daumen gepeilt, kam ich dann, ich weiß gar nicht, 9 Millionen Liter oder sowas, die da jährlich verfahren werden. Und dann habe ich das irgendwie verglichen und dann habe ich gesagt, können wir 21.000 Mal pro Jahr mit dem Privatjet fliegen. Du hast es dann irgendwie einem Reality-Check unterworfen, ne? Kannst du dich noch erinnern?
Ich habe mich innerlich ein bisschen aufgeregt, weil es sind da natürlich Sachen verglichen worden, die, sagen wir mal, schwierig sind, weil so ein IC transportiert ja nicht nur Leute von Hamburg nach Sylt, sondern auch unterwegs. Ist zum Teil für einige Leute sogar ein Nahverkehr und ich weiß gar nicht, ob da noch ein Autozug rangehangen wurde oder so. Und da wird es natürlich einfach schwierig. Es ist und mal davon abgesehen, dass das Kerosin sozusagen, der Diesel in Bodennähe verwendet wird und nicht. Ja,
kann man alles nicht so vergleichen. Ich habe das damals als Gedankenflug in den Newsletter geschrieben, war kurz aus dem Ärmel geschüttelt. Lustigerweise kamst du drauf, dass man sogar 70.000 Mal fliegen könnte. Aber es stimmt natürlich, die transportierte Anzahl der Menschen ist dann natürlich auch nochmal eine ganz andere. Wobei, und das ist ja auch wieder ein so ein Ding, was immer wieder wir faszinierend finden, dass du halt irgendwie im Luftverkehr kannst du ganz genau gucken, wie viele Leute fliegen eigentlich von A nach B. Was ist da die Auslastung und so weiter? Das geht bei der Bahn nicht. Das ist offensichtlich ein Staatsgeheimnis. Wer da irgendwie, wie viele Leute auf welcher Route fliegen, fahren, Entschuldigung, was da die Auslastung ist und so weiter, wird einfach nicht veröffentlicht, kommst du nicht ran. Ist aber in der Realität natürlich auch schwieriger. Ne?
Ist ja genau, also es wird nicht vernünftig erhoben, das ist das Problem. Also wenn du ein Ticket verkaufst, weißt du nicht, da können ja Bahncard 100 Leute drin sein und die registrieren nicht, wo sie von wo nach wo fahren. Mhm. Also können Leute im Ersatzverkehr, weil das Nahverkehrsticket ausgefallen ist, im Fahrgastrechteprinzip fahren, alles Mögliche. Das wird halt alles nicht erfasst und das kann man dann natürlich auch gar nicht statistisch auswerten. Mhm. Das macht es sehr schwierig.
Du kommst dann auch noch dazu, dass natürlich bei der Bahn kannst du jetzt auch schlecht Auslastung sagen, weil im Zweifel sitzen die halt alle auf dem Gang, ne?
Ja, das gibt es ja auch noch, ja, klar, also doch, ich glaube im Durchschnitt irgendwie 55% Auslastung oder so, sagt die da, war bei der Bahn, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, wann das letzte Mal
solche Zahlen. Also man muss dann auch noch unterscheiden, ne, zwischen Fernverkehr und dann noch regional und so weiter, ist alles extrem schwierig, man kann halt viel nicht vergleichen, ne? Das ist halt, ne, du hattest damals gesagt, ich hätte Äpfel mit Birnen verglichen, stimmt, wahrscheinlich, man kann sich wahrscheinlich
deswegen gibt es da auch einen Gegenartikel.
Einen Gegenartikel. Ich habe einen Kommentar geschrieben, du hast eine Analyse geschrieben. Deine Analyse war ungefähr 20 Mal länger als mein Kommentar. Einfach, weil es eben auch so komplex ist.
Ja, ne? Ja, so. Das war erstaunlich viel Arbeit. Also ich bin da zwar recht schnell durchgegangen, weil ich war ein bisschen motiviert, dich zu widerlegen. Aber es war insgesamt sehr interessant, auch so die allgemeine Thematik, wann fährt der da, dass da umgespannt wird. Ich bin mir auch nicht sicher, ob immer umgespannt wird. Nein. Das wird jetzt sich eh ändern. Der ICEL wird, glaube ich, was ab Juni? Mai, Juni fährt der ICEL mit einer Siemens Vectron Dual Mode. Also eine Lokomotive, die sowohl unter Fahrdraht als auch mit Diesel fahren kann. Und dann unterwegs einfach wechselt dahin und das löst ja viele Probleme. Und die wird auch vermutlich deutlich effizienter sein. Die ist nicht ganz so stark wie eine, okay, das weiß ich jetzt tatsächlich nicht, aber man sagt
ja, dass also nicht so stark ist. An diesen Sylt-Zügen, da hingen immer 2218er, ne, oder 245er, was es halt war. Also sehr, sehr häufig, jedenfalls, das ist so das Standardbild, was man da so immer findet, auch wenn man nach Bildern sucht, was dann nach Sylt fährt. Aber egal, ihr wohnt auf Sylt, ihr werdet uns in die Kommentare schreiben, was da so fährt.
Ich war da noch nie, tatsächlich.
Du warst wirklich noch nie auf Sylt? Noch
nie auf Sylt, ne.
Also ja, muss man eigentlich gucken, ist ein schöner Flughafen da.
Ich würde ja mit der Bahn rüberfahren.
Ja, muss man ja auch. Ne? Also ich bin ja einer, der über mit dem Auto hinfährt, aber selbst ich müsste dann da wohl mit der Bahn fahren, weil das letzte Stückchen kannst du halt nicht mit dem Auto.
Stimmt, das musst du über diesen Damm da, ne?
Ja. Ja. Naja. Ja, egal. Also, das ist natürlich insgesamt, ne? Wir haben jetzt ein bisschen angefangen. Ihr merkt, ne, das ist jetzt hier nicht so zwei Sitze, eine Meinung, das ist so zwei Stühle, eine Meinung, das ist ja vielleicht auch ganz gut. Aber gerade Bahn polarisiert natürlich, ne? Und Flug polarisiert auch. Und Bahn und Flug polarisiert dann nochmal. Also auf ganz, ganz vielen Ebenen. Ne? Also Umwelt ist jetzt schon so ein bisschen angeklungen. Geht auch um Flächenverbrauch. Geht natürlich auch um Fahrgastrechte. Ne? Ist eben auch schon angeklungen. Gibt ganz, ganz viele Baustellen, die da sind. Und die eben ja auch dann irgendwie, ne, immer gegeneinander ausgespielt werden. Was halt total schade ist auf der einen Seite, weil natürlich Bahn und Flug ja auch irgendwie nicht nur Konkurrenten sind, sondern in ganz vielen Sinnzusammenhängen ja auch irgendwie in eine Reisekette gemeinsam reingehören. Mhm. Gerade wenn es dann halt, ne, Zug zum Flug ist sozusagen, ne, hast eben das Fachwort schon genannt, Multimodalität, ne, und etwas, was halt in Deutschland gerade auch sehr, sehr stark ausgebaut wurde. Ne? Magst du ein bisschen was dazu erzählen? Also es gibt ja ganz viele ICEs. Eher
abgebaut, oder? Also ich würde eher sagen abgebaut, weil...
Nee, aber ja, die Deutsche Bahn ist doch jetzt irgendwie als irgendwie bei der Star Alliance irgendwie, wie hieß es denn, Bahnpartner oder sowas geworden?
Multimodaler Partner. Oder
genau, und seitdem ist es doch auch so, dass es vermehrt auch wieder Lufthansa Züge gibt oder Züge gibt, die unter Lufthansa Flugnummer sogar fahren.
Ja, wobei das nicht so offensichtlich bewirkt. Also klar, es hat sich gebessert in den letzten Jahren, aber wenn man das jetzt vergleicht zu Zeiten, wo ich noch nicht Bahn gefahren bin.
Du meinst historisch, ja klar.
Historisch,
da gab's, ne? Ja, klar, da gab es wirklich diese Lufthansa-Züge, ne? Diese riesen Entenschnäbel.
Eine spezielle Garnitur in weiß-gelb.
Mit Lufthansa-Logo.
Genau, die alten Lufthansa Express, ich weiß gar nicht, ob die genauso hießen. Und du konntest dein Gepäck in Stuttgart aufgeben. Mhm. Das habe ich noch erlebt,
in Köln, dass man
da noch sein, da gab es extra einen Schalter. Im Kölner Hauptbahnhof, ein bisschen weiter hinten, waren das zwei? Ich weiß das gar nicht mehr. Auf jeden Fall waren sie sehr gelb und da hat man einfach seine Koffer abgegeben und ist dann mit dem ICE über die Schnellfahrstrecke zum Flughafen Frankfurt direkt dort gefahren. Und das, dieser Service.
Da bist du ausgestiegen, hast dein Gepäck aber nicht mehr
angucken
müssen. Weg. Das ist dann quasi einfach durchgecheckt worden. Du bist auf die Langstrecke oder weiß nicht, nach Italien oder sowas
geflogen. Und da müssen wir eigentlich wieder hin. Und erst dann, wenn wir das wieder haben, dann würde ich sagen, haben wir einen gewissen Fortschritt. Klar, wir haben jetzt mit der hohen Anzahl von Lufthansa Express-Zügen oder jetzt natürlich auch die Swiss oder so, die das ebenfalls haben.
Stimmt, in Österreich gibt es das auch.
In Österreich auch, genau. Wo es eine Anschlussgarantie gibt und man im Zweifelsfall umgebucht wird. Mhm. Fahrgastrechte, Fluggastrechte sind da wieder eine andere Frage, aber eigentlich müsste man eine gewisse Gewissheit haben. Ich habe das persönlich zu selten benutzt, also ich glaube zweimal oder so. Auch weil es häufiger mal Situationen gibt, wo das einfach nicht angeboten ist. Oder man muss halt sehr genau suchen. Man muss manchmal muss man tatsächlich den IATA-Code von dem Bahnhof wissen.
Ja, Fun Fact, ne? Das weiß vielleicht der ein oder andere Luftfahrtfan überhaupt nicht, dass auch eigentlich jeder Bahnhof oder jeder größere Bahnhof zumindest hat auch so einen IATA-Code.
Nicht jeder, glaube ich. Also ich hatte mal irgendwann durchgeguckt und da waren schon Lücken, aber die wichtigsten sind, die haben einen IATA-Code. Ich weiß gar nicht, ob es auch sowas wie einen Regionscode gilt, also dass Berlin, Spandau und Berlin Hauptbahnhof denselben Code haben oder so. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Würde ich jetzt tatsächlich von ausgehen. Macht da jetzt auch keinen Unterschied. Und dann kriegt man halt eher diese Verbindung vorgeschlagen, als wenn man das versucht, Berlin nach Frankfurt. Oder beziehungsweise es wird ja nur multimodal, also sprich mit dem Anschlussflug wird das ja angeboten. Also Berlin, Barcelona über Frankfurt, da hat man eine Chance, einen Zug zu bekommen. Was dann die Anreise auf dem Boden erleichtert. Also insbesondere, wenn ich jetzt von der City losfahre, ist das natürlich sehr viel angenehmer, direkt im Flughafen.
Ja, gut, wenn du Frankfurt das anzukommen. Da kommt jetzt die nächste Diskussion. Darüber können wir uns jetzt auch unterhalten. Ich meine, gut, du wohnst natürlich jetzt relativ citynah. Ich wohne nicht in der City. Und jetzt kommt bei mir natürlich auch immer noch dazu, dass, also ich wohne nicht in der Nähe vom, also ihr müsst wissen, Alex guckt zu, hallo Alex, sag mal Alex, hallo.
Hallo,
sag mal Alex. Ja. Alex schüttelt hier wild mit dem Kopf. Im Vergleich zu dir, Alex, wohne ich schon in der City, aber ich wohne
jetzt nicht. Der wohnt halt JWD, ne?
So, also, ganz weit draußen, genau. So. Ich wohne halt jetzt nicht am Hauptbahnhof. Und wenn ich zum Hauptbahnhof fahre, in der Zeit bin ich eigentlich auch schon am Flughafen. Ne? Ja. So. Und ich muss dann ja auch immer, wenn ich dann da ankomme, nicht irgendwie in die Innenstadt fahren, sondern meistens ja auch zum Flughafen. So, damit bin ich jetzt sehr unique, weil ich interview dann halt irgendeinen Airline-Chef oder irgendeinen vom Flughafen oder irgendeinen Dienstleister. So ist natürlich nicht die Realität, aber zum Beispiel mein Kumpel Markus, der hat halt auch hier im Süden gewohnt, der ist immer von Schönefeld dann halt nach München geflogen, weil er zur Allianz musste, so. Und die sind halt auch, ich weiß nicht, 2-3 Stationen S-Bahn vom Flughafen entfernt. Mhm. Und da musst du halt auch nicht von Innenstadt zu Innenstadt. Nee, und deswegen sind diese Vergleiche hinken, wie ich finde, auch mal. Weil wer wohnt denn in der Innenstadt?
Also müsste es tatsächlich mal im Durchschnitt ausrechnen. Also ich hatte vorgestern war das ja so, auf der ICE-Fahrt zum Oracast-Event.
Nach Frankfurt?
Frankfurt Flughafen. War tatsächlich in einem Zug, der in den 60er Jahren geboren ist und bis Tegel immer nach Frankfurt mit dem Flugzeug gefahren ist. Geflogen ist.
Ja, wir kommen halt durcheinander. Also Bahn und Flug sind unsere beiden Leidenschaften, ja.
Und seitdem aber Tegel dicht gemacht hat, fährt er nur noch mit dem Zug nach Frankfurt. Und das, obwohl die Verspätungsraten von der Deutschen Bahn eine Katastrophe sind momentan. Ne? Also die Frankfurt-Verbindung ist nicht sonderlich pünktlich, ja. Wir waren dann da auch im Zugstau, hatten plötzlich irgendwie Personen im Gleis bei Fulda.
Ja gut,
mit einer Stunde Verspätung. Eigentlich hatte ich einen besonderen ICE, nämlich der sollte bis zum Frankfurter Flughafen Regionalbahnhof ankommen. Mhm. Da hatte ich mich total drauf gefreut. Das gibt es.
Also genau. nicht den, der hier unter diesem, was ist das, ehemals Hilton-Hotel ist, sondern immer noch ein Hilton, ja.
Ja, das ist
zwei Hilton. Sondern der quasi so direkt nur ins Terminal 1 fährt oder was?
Genau ins Terminal 1 fährt und der nimmt das. Das ist theoretisch sogar ein Fernbahnhof, der hat, glaube ich, 400 Meter der Bahnsteig, der eine. Und in der Mitte können die da halten und dann auch wieder zurückfahren. Es gibt manchmal Umwegfahrten, da werden die dann tatsächlich durchgeschickt. Ich bin mir nicht sicher, da gab es auch irgendwie einen Grund. Irgendwo habe ich mal was gelesen, dass die Steigleistung manchmal ein Problem ist. Aber auf jeden Fall, der ICE 1 sollte dort enden. Und das wollte ich einfach mal erlebt haben. Und dann haben sie den Zug aber verkürzt, weil er halt so viel Verspätung hatte. Und dann musste er in Frankfurt Hauptbahnhof enden.
Ach so, und dann musstest du vom Hauptbahnhof doch wieder zum Flughafen.
Musste ich doch wieder ganz normal zum Flughafen.
Naja, so, also man sieht, das ist halt immer nicht so einfach. Und das kommt halt auch auf den Einzelfall drauf an. Also, aber ich sag mal, wenn man jetzt, ne, vielleicht jetzt wieder von der Mikroebene irgendwie auf die Metaebene zurück, wenn man halt sich anguckt, wo man sowas in Deutschland überhaupt machen kann, ne, dann ist das im Wesentlichen Frankfurt.
Ja, ne?
Also
ja.
Es gibt ja kaum andere Flughäfen, wo es eigentlich groß irgendwie Fernverkehr irgendwie bis unter den Flughafen gibt.
Das zumindest soll, nicht in der Frequenz.
Das Problem genau, ist nicht die in der Frequenz. Ne, es gibt noch ein paar andere Flughäfen, wo das theoretisch, also zumindest von der Gleisanlage her geht. Ne, du guckst dir ja auch alle Flughäfen gerade an und fährst immer mal wieder zu einem, schaust dir dann natürlich auch die Anbindung des Bahnverkehrs an und auch ÖPNV und so weiter, öffentlicher Personennahverkehr. Düsseldorf, da geht das noch, ne?
In Stuttgart, Düsseldorf ist kein Problem.
Ne? In Stuttgart soll das irgendwie demnächst dann kommen, ne? Auch Teil der Stuttgart 21-Geschichte.
Lassen wir das demnächst erstmal lieber draußen vor, weil das Problem sind vielleicht nicht die Gleisanlagen, sondern dieser digitale Knoten, den noch nie einer ausprobiert hat in Deutschland.
Ja, aber da wird die Filderbahn, ne, und der Tunnel und keine Ahnung was, ja, so, das wird gebaut seit vielen Jahren. Wir brauchen uns ja jetzt auch nicht drüber lustig zu machen, dass das irgendwie, ne? Weil wir hatten das ja mit dem BER hier auch. Also von daher, aber da soll das dann kommen. Wo kann man es noch machen? Man kann das
Berlin
geht in Berlin natürlich genau. machen. Ne?
Da gibt es also sogar Fernzüge.
Genau, da gibt es auch jetzt, glaube ich, irgendwie neue. Ne? Wieder irgendwie, war das nicht irgendwie
nach nee,
mit der Dresdner Bahn oder so kam jetzt ein bisschen was. Ne?
Nee, die sind einfach eine Zeit lang eingestellt worden oder fuhren einen anderen Weg. Die IC-Linie 17 zwischen Rostock und Dresden. Ich glaube, mit Verlängerung nach Chemnitz, die macht halt eine Stichfahrt in den Berliner Bahnhof rein. Stichwort heißt einmal rein und dann wieder raus. Das ist okay.
Aber da geht noch mehr.
Da geht aber definitiv noch mehr, insbesondere da jetzt die Anlage Schönefeld, ehemals Terminal 5, komplett brach liegt. BER-Terminal Bahnhof, der hat halt nur 4 Gleise, Bahnsteigkanten. Da wird es ein bisschen schwierig, da Züge einsetzen zu lassen, weil da kommt alle 15 Minuten kommt eine FEX rein, einmal die Stunde ein RE20, da, was da an Regionalverkehr reinkommt, das ist schon beachtlich. Ja,
okay.
Da ist viel los.
Ich sage jetzt nicht, dass ich mich drüber aufrege, dass ich aber irgendwie am Ostkreuz im Vergleich zu vorher irgendwie doch deutlich mich mehr abgeschnitten fühle, seit der FEX jetzt immer direkt zum Hauptbahnhof fährt. Ne? Der fährt jetzt die andere Seite raus und dann irgendwie über Westkreuz zum Hauptbahnhof. Vorher ist er über Ostkreuz gefahren. Jetzt muss ich mit irgendwelchen Regionalzügen, die da irgendwie fahren, zum BER fahren. Finde ich ein bisschen doof, weil ich wohne halt direkt neben Ostkreuz. Also ich habe das wirklich geschafft, von Haustür bis zum Gate in 25 Minuten zu sein. Das ist richtig geil. Ne?
Das ist jetzt auch für mich der eher Richtung Zoo wohnt, zum BR dank des FEX zu kommen, ist deutlich schneller geworden.
Ja. Und da freuen sich jetzt natürlich mehr Leute, als sich Leute ärgern.
Ja. Also im gesamten Bild gesehen ist das eine deutliche Verbesserung. Natürlich gibt es Einzelfälle oder sagen wir mal gewisse Gruppen, die jetzt Nachteile haben. Wobei in der Theorie eigentlich Ostkreuz weiter im halben Stundentakt verbunden sein sollte.
Keine Ahnung, morgen
Theorie ist aber ein Stichwort.
Was? Da,
Theorie ist aber das Stichwort.
Theorie ist das Stichwort. Danke, haben, Alex.
Ist so früher nur einer die Stunde.
Theorie habe ich schon bewusst benutzt. Ja, ne?
Leute, also, wir sind Lokalpatrioten, aber wir langweilen halt halb Deutschland, wenn wir uns hier über die mikroökonomische und mikroverkehrstechnische Anbindungssituation vom BER unterhalten. So, also, wir waren dabei, sorry, ich interrupte das jetzt mal, wenn sich Alex schon mit integriert hier oder sowas aus dem Off, ja. Meine Güte, so. Also. Man kann das in Frankfurt sehr gut machen, ne? Da funktioniert das im Moment ja auch in erster Linie, ne? Dass eben diese Züge zum Flug, Zug zum Flug dann eben auch unter Lufthansa-Nummer oder sowas dann da reinfahren. Man kann das in Düsseldorf theoretisch machen, man kann das in, oder auch rein praktisch, ne? Da fährt man dann ja auch mit dieser Hochbahn dann
ich
da.
Ich glaube noch ein nicht Stückchen. Mit Anschlussgarantie, nee. Ich bin mir nicht sicher, ob es das gibt.
Nee, mit Anschlussgarantie glaube ich nicht. Nee, das ist ja, also das ist ja ohnehin nur so ein Lufthansa-Ding. Ne?
Nee, die Deutsche Bahn bietet das tatsächlich auch anderen Fluggesellschaften an, aber es gibt keine vernünftige Liste.
Ja. Okay, aber ist das dann nicht immer dieses, wie heißt das, was man auch zu einer Pauschalreise mitbekommt?
Hier? Das Angebot gibt es auch noch.
Wie heißt das?
Rail and Fly.
Genau, Rail and Fly genau, war mir gerade entfallen. Aber das ist ja nur irgendwie, also aus Passagiersicht finde ich das ganz schrecklich, weil da gibt es dann so Gerichtsurteile, da musst du irgendwie 3 Stunden vorher da sein. Wenn du da irgendwie auch nur ansatzweise irgendwie nochmal irgendwo eine Entschädigung kriegen würdest, ich finde, das ist irgendwie unglücklich.
Das würde ich nie buchen. Also das finde ich auch vom Angebot her, das ist eigentlich selbst Umsteigerangebot, kann man machen, wenn man einen Tag vorher anreist, mache ich ja auch ab und an. Oder jetzt dieses Jahr nicht, also letztes Jahr eher nicht, aber 2024 bin ich relativ häufig nach Frankfurt oder Amsterdam als Drehkreuz am Vortag angereist, habe eine Hotelnacht gebucht, um einerseits den Zug mir zu erbarmen und andererseits aber auch im Interkontinentalflug mir ein bisschen Stress zu nehmen, weil ich finde es schon anstrengend.
Halt, also stell dir mal vor, die Bahn hat Verspätung, du kommst und du kriegst nicht mehr dein Flug, keine Ahnung, nach Korea oder so.
Ja.
Und dann ist da nicht mal einer, der irgendwie eigentlich verpflichtet ist, dir da einen Ausgleich für zu bezahlen und du musst es da irgendwie selber umbuchen.
Ja.
Und das ist also bei diesem Rail and Fly ist das irgendwie gerichtlich geregelt, ne? Da musst du also mindestens 3 Stunden vorher da sein, damit du überhaupt einen Anspruch hast. Und wenn
den Anspruch überhaupt?
Naja, durch Gerichte, also weiß ich nicht,
also
durch
Gerichte
geregelt ist das. Okay. Aber du musst halt irgendwie da einen Zug nehmen, der also planmäßig mindestens 3 Stunden vor deinem, ich glaube, irgendwie einchecken oder sowas. Oder ich glaube, es geht gar nicht mal um, wann der Abflug ist. Oder so. Egal. Aber bei diesen ganz neuen Codeshare-Verbindungen zwischen Zug und Flug, da ist da wohl noch gar nicht geregelt. Ne? Weil so EU-Passagier- oder Fluggastrechteverordnung heißt das ja auch, ne? Das heißt nicht Passagierverordnung, weil es gilt halt nur für Fluggäste. Und also der Fall so, dass einer von der Eisenbahn irgendwie ins Flugzeug umsteigt, ist da null geregelt. Ich weiß gar nicht, wie das ist, scheint irgendwie die Lufthansa irgendwie dann so auf Kulanz irgendwie.
Ich glaube, die beiden Partner werden das sehr kulant handhaben. Ich habe jetzt auch noch nichts gehört von irgendwelchen großen Problemen im Sinne, dass sie nicht umgebucht werden.
Nee, habe ich auch noch nicht. Nee. Aber wahrscheinlich bleibt es irgendwie an der Lufthansa hängen. Wobei das normalerweise halt, normalerweise, wenn du halt einen Codeshare hast zwischen zwei Airlines und der eine verkackt halt, sagen wir mal, und du musst halt irgendwie EU-Ausgleichszahlungen unternehmen, dann ist halt immer derjenige, der sozusagen den Ausfall verursacht hat oder die Verspätung und der sozusagen Operating Carrier war. So, der muss es dann halt bezahlen. Total einfach gelöst.
Ich hatte jetzt bei einer Gepäcksituation. Und
das wäre halt in der Situation, dass die Bahn zu spät kommt, wäre es halt die Bahn. Aber da kriegst du ja, aber auch wenn du halt Bahnverspätungen denkst und Bahnentschädigungen, dann kriegst du ja auch maximal 100% wieder, was dein Ticket gekostet hat.
Nee,
50% sogar nur. Da kriegst du auch keine Entschädigung mehr, irgendwie keine, was ist es, 600 Euro oder sowas auf einem Langstreckenflug.
Ja, das ist natürlich irgendwie schade, dass es nicht eindeutig gelöst ist, aber für mich ist das Wichtigste für dieses Argument, dass ich im Zweifelsfall nicht alleine gelassen werde. Klar, ich freue mich über eine Entschädigung, aber wenn ich jetzt überlege, ich habe irgendwie 3 Fälle mit KLM, wo mir theoretisch jeweils 250 Euro Entschädigung zustehen, das muss ich vor Gericht bringen. Habe ich natürlich keinen Bock drauf. Mal gucken, mache ich vielleicht. Das ist ja auch aus journalistischer Sicht ganz interessant, wenn man mal einen Anwalt und so weiter das einmal durchexerziert, wie kompliziert das ist. Ne?
Also Leute, ihr könnt euch das natürlich einfach machen, das dann noch so einen komischen, so eine Claim Company geben. Ne? Die ziehen sich dann aber einen ganz schön großen Prozentteil davon ab und die übernehmen das auch nur. Übernehmen das auch nur, wenn das ein 100%iges Ding ist. Also dann brauchst du auch nicht zum Anwalt gehen. Wenn es kein 100%iges Ding ist und die Airline dir schon mal gesagt hat, nee, du kriegst nichts, dann kannst du auch zur Schlichtungsstelle gehen. Mach mal den Link nach unten. Gibt es nämlich auch eine offizielle Schlichtungsstelle für sowas, wo alle Airlines auch
dabei sein müssen,
die hier eben nach Deutschland fliegen und die arbeiten im offiziellen Auftrag und sind sozusagen für sozusagen diese Streitfälle zuständig und die beschäftigen eben auch Anwälte und so weiter. Also da würde ich dir raten, geh einfach mal da. Link in der Beschreibung.
Muss ich mal ausprobieren. Aber jetzt zurück zum Bahn. Ich denke mal, ja klar, die Lufthansa wird das immer kulant regeln, weil sie ist ja derjenige, der intermodale nächste Partner ist, wenn der nächste Zug zu spät kommt. Also ich komm in einem Langstreckenflieger rein oder auch in einem Mittelstreckenflieger und nehme dann den nächsten Zug, das ist ja kein großes Problem. Der nächste Zug ist
Oder du wirst ja auch umgeroutet oder sowas, ne? Fährst dann nicht über Hannover, sondern irgendwie anders oder sowas. Ne?
Genau.
Das ist natürlich ein Vorteil in diesem Bahnsystem, den jetzt irgendwie der Luftverkehr nicht bieten kann, weil da, wenn der Flieger weg ist, ist er halt weg oder wenn er zu spät ist, ist er zu spät. Deswegen ist es ja wahrscheinlich auch anders geregelt, gehört halt auch dazu, dass man auch das wieder, ne, Äpfel-Birnen-mäßig nicht so wirklich 100% miteinander vergleichen kann. Aber es ist natürlich schon ein Unterschied, wenn du halt mit der Bahn zwischen Berlin und weiß nicht was unterwegs bist und du kommst zu spät, kriegst du halt maximal 50% und vielleicht noch einen Essensgutschein im
Ja, du kannst, also für Service Center Fahrgastrechte ist da immer ein bisschen lustig. Man kann natürlich meistens Essen reinreichen. Mal geht's nicht. So richtig ist das Thema eigentlich verstanden. Hotelkosten und, werden erstattet bis zu einer gewissen Grenze.
Ja, so und Hotelkosten, Essen kriegst du natürlich auch beim Flug. Plus
kriegt man auch beim Flug, ja.
Plus, da kriegst du dann halt nochmal irgendwie eine Entschädigung, die den ganzen Urlaub bezahlt. Ja. Ja, also das ist halt schon irgendwie ein bisschen ungerecht und da ist natürlich die Luftfahrtbranche auch unglücklich darüber, dass das eben im intermodalen Wettbewerb natürlich jetzt irgendwie was ist, wo die Eisenbahn deutlich im Vorteil ist. Ich weiß gar nicht, wie es bei Fernbussen ist.
Da bin ich völlig überfragt. Ich mag Fernbusse keine nicht. Ahnung. Das ist nicht so mein, also ich ist nicht meine vor. Moment, das ist nicht meine Lieblingsbewegungsart.
Ich finde lange Busfahren auch total schrecklich. Ich habe das letzte Mal gemacht, als ich irgendwie in der Schule sind wir nach Italien gefahren. Und also, das hat irgendwie, weiß nicht, 20 Stunden gedauert. Ich habe mich mir geschworen, ich setze mich nie wieder in den Fernbus. Also habe ich übrigens, stimmt gar nicht. Du weißt ja, ich bin asiatisch verheiratet oder meine Frau hat asiatische Wurzeln. Und da waren wir natürlich dann schon in China. Und da gibt es natürlich richtig geile Langstrecken-Überlandbusse.
Ja, 1-1 Sitze.
Da hast du so 1-1 Sitze und dann noch einen Fernseher dazu und so. Und dann kannst du
dich dann würde ich umgehen.
Und dann wird massiert und alles. Also der Sitz massiert dich. Ne? Und also das ist schon richtig geil. Es gibt dann sogar für so richtig Überlandbusse, gibt es dann noch so Schlafbusse und so. Gibt es doch auch in Japan, ne? Weiß ich, bist du auch in Japan auch noch nie gefahren?
Nee, aber es wird immer so als Tipp, also weil es günstiger ist als der Shinkansen. Ne? Dann kannst du über Nacht fahren, aber so. Ich bin jetzt, würde ich vielleicht mal ausprobieren, aber.
Also ich finde jedenfalls ganz interessant, wenn man sich so diesen Verkehrsvergleich dann anguckt, dann ist es halt so, dass, also, ne, da wird, also jeder Journalist guckt dann immer beim Umweltbundesamt, ne, und da gibt es dann halt diese Liste, die wird, glaube ich, einmal im Jahr oder sowas wird die aktualisiert, wieder so, wie viel CO2 man so pro Person Kilometer da so verbraucht bei den verschiedenen Verkehrsmitteln. Ne? Und da war halt, also lange, lange Jahre war eigentlich immer der Bus irgendwie der Fernbus. Das Top, immer das, was eigentlich am umweltfreundlichsten ist.
Aber wahrscheinlich auch wegen der Verpackungsdichte. Also wenn ich das richtig mitkriege, sind Flixbusse auch gerne mal ausgebucht. Mhm. Und der Vorteil bei der Bahn, auch jetzt im intermodalen Verkehr, im Zweifelsfall kriegst du eigentlich immer einen Sitzplatz und wenn es ganz schlimm ist und du leidensfähig bist, bleibst du stehen im Eingang. Also setz dich auf den Boden. Das macht die Bahn. Das ist beim Flieger. Geht das nicht. Ich habe das jetzt erlebt. Viele Kollegen, die zur CES nach Las Vegas gefahren sind und dann Wintersturm und Amsterdam Drehkreuz ausgefallen, da gibt es natürlich keine Sitzplätze mehr nach Las Vegas zur Messe und sind einige Leute nicht angekommen oder auf halbem Weg wieder zurückgefahren. Und das ist natürlich eine absolute Katastrophe. Ne?
Ja, also auch da wieder Äpfel und Birnen, aber es ist natürlich so, dass wenn du halt Passagierkilometer und Umwelteinwirkungen dann eben wirklich da in einer Tabelle Ausweis, wie es das Umweltbundesamt halt tut, dann muss es, wie ich finde, auch Hand und Fuß haben. Dann kann es halt nicht so sein, dass irgendwie beim Flugverkehr da irgendwelche Auslastungen, ich weiß gar nicht, wann die das letzte Mal erhoben haben, da irgendwie genommen werden, um da sozusagen zu rechnen. Und in der Realität sind halt die Flugzeuge auch voll. Und das, also du kannst ja nicht irgendwie quasi dann Luftverkehr insgesamt vergleichen mit innerdeutschen Luftverkehr, wo die Dinger eigentlich immer voll sind. Ja, also das.
Sind sie das?
Naja, doch, in letzter Zeit schon, weil im Moment hast du halt ja irgendwie mehr Nachfrage, als du Angebot hast. Ne? Und du bezahlst ja auch easy mal 800 Euro für einen innerdeutschen Flug. Ja, also da siehst du daran, wie voll die Dinger sind. Und also,
klar.
Und wenn du dir eine Ryanair oder eine EasyJet oder auch eine Eurowings anguckst, die operieren halt mit Durchschnittsauslastung von um die 90%. Ja, und wenn dann im Bundesamt, ich weiß gar nicht genau, welche Zahl da jetzt im Moment steht, aber irgendwas von um die 70 steht, so, dann ist das halt einfach unfair. Ne? Weil da ergeben sich halt andere Regelungen oder andere CO2-Emissionen. Und dann kommt dann auch noch darauf, dass die dann eben im innerdeutschen, also es ist ja eine Tabelle, die obviously innerdeutschen Verkehr vergleicht. Und dann steht halt dann immer beim Flugverkehr auch immer noch so ein Sternchen dran. So, ja, da kommen auch noch hier die Nicht-CO2-Effekte ran. Und jeder weiß, ja, dass Nicht-CO2-Effekte natürlich sind ein Riesending, aber das sind in erster Linie Kondensstreifen.
Langstrecke
ist das. Und also wenn du halt, weiß nicht, von Berlin nach München fliegst, da kann dein Flugzeug vielleicht, ich weiß gar nicht, irgendwie, also vielleicht maximal 10 Minuten Kondensstreifen machen, weil es überhaupt so hoch ist. Und dann kommt ja nur noch dazu, dass wir ja nur alle irgendwie Nachtflugverbot haben hier in Deutschland und Kondensstreifen halt erwiesenermaßen ja auch immer nur nachts ein Problem sind, weil sie dann halt Treibhausgas, also machen sie halt einen Treibhauseffekt und tagsüber kühlen die sogar noch. So, also, und trotzdem rechnen die es, ich weiß gar nicht, Faktor 2 oder 3 oder sowas, so und schwupp ist halt.
Das ist diese Pauschale, ja.
Ja, wird halt in jedem Bericht, den du so liest, geht es halt darum, oh, ja, hier Flugverkehr so schrecklich innerdeutsch und so weiter. Und dann immer bei der Eisenbahn. So, und bei der Eisenbahn, deren Nicht-CO2-Effekte stehen da halt nicht drin. Das ist halt eigentlich diese ganze Infrastruktur, die du brauchst. Ne, wo du halt Stahl brauchst, wo du Beton brauchst, wo du Kupferdraht brauchst, wo du das alle 10 Jahre erneuerst, wo du das irgendwie neu brauchst, wo jedes Überwerfungsbauwerk, Brücken, ja, oder jeder Tunnel. Ja, jedes Stückchen ICE-Trasse, die als feste Fahrbahn verbaut ist, 2 Meter dicker Beton und sowas. Schon alleine jede einzelne, ich sag mal, Betonschwelle, die da irgendwie liegt, wiegt irgendwie 300 Kilo. Das ist irgendwie, weiß nicht, 300 Kilo Beton ist, glaube ich, 300 Kilo CO2 oder sowas. Also es gibt natürlich auch so und so, ne? Aber es ist wirklich,
ich habe da keine Zahlen, ich kann das jetzt nur aufnehmen.
Es gibt da Studien zu. Die meisten Studien, die man immer so liest, sind die vom Öko-Institut und so, die sind nur auch schon ein paar Tage alt. Und da wird dann immer gesagt, ja, das reicht, das hält ja auch 100 Jahre. Ja, nix ist. Berlin-Hamburg wird gerade wieder neu gemacht und so. Und auch das ansonsten keine, muss wieder neu gemacht werden. Kupferdraht ist wohl das, was irgendwie am schnellsten irgendwie verdirbt. Das muss man dann irgendwie ganz, ganz schnell wieder.
Ja.
Was sagst du, Alex? Nee, ich glaube nicht, dass jemand oben das Kupferdraht abschneidet, oder?
Ich glaube, das passiert. Häufig,
dass da Kupfer noch geklaut wird.
Ja, ja, Kupferkabel von der. Nee, da vielleicht nicht, da ist zu viel Verkehr. Aber wenn es so eine Nebenbahn mit Elektrifizierung.
Naja, aber also, das ist. Jedenfalls, so, das sind die Nicht-CO2-Effekte im Bahnverkehr und die werden halt niemals irgendwie auch nur ansatzweise auch nur irgendwie thematisiert. Ich weiß nicht warum, aber da werden Mengen in Gigatonnen an CO2 einfach nur für den Bau dieser Infrastruktur und auch für den Erhalt dieser Infrastruktur emittiert und die werden nie auch nur ansatzweise berücksichtigt.
Klar, wir können jetzt, wir müssen dann aber auch schon, also wegen nicht berücksichtigen, das wird ja auch bei der Flughafeninfrastruktur nicht gemacht, die
ja, aber das meterdicke ist wirklich,
Betondings.
Nee, aber das ist wirklich im Vergleich zur Bahn, wo du ja zwischen Berlin und München musst du halt 600 Kilometer irgendwie Trassen bauen,
ja.
Sind halt, ich sag mal, 3 Kilometer Landebahn und Startbahn, die bringen dich halt überall hin.
Ich so,
und das ist halt im Gegensatz, ist das quasi lächerlich, was da an Beton verbraucht wird.
Ja, nee.
Doch,
nee.
Ist so.
Ich hatte es irgendwann mal ausgesucht, ich kriege die Rechnung nicht mehr zusammen, weil ich glaube, mit dem BER-Beton könntest du von Berlin nach Paris oder so. Müsste jemand mal fact-checken, ich weiß es nicht mehr.
Ja, also es gab so eine Auswertung und die hat dann irgendwie Stuttgart 21 nur die eine Tunnelröhre verglichen und also nur für diese eine Tunnelröhre irgendwie für Stuttgart 21, die da rund um Hauptbahnhof irgendwie die einen Ausfahrten macht, hättest du irgendwie 5-mal den ganzen BR, das ganze Vorfeld, alles irgendwie inklusive Gebäude und sowas bauen
können. Ja, und wenn du das machst und das Fliegen machen möchtest, dann musst du auch so viele Flughäfen bauen, weil die Anzahl der Fahrgäste, die da durchfahren, die vor allen Dingen auch im regionalen oder sagen wir mal interregionalen Verkehr unterwegs sind, die muss man ja irgendwie, denen muss man ja auch das CO2 irgendwie dazu schieben. Das und das ist halt das große Problem, dass wir fast jede ICE-Strecke, nee, selbst die Schnellfahrstrecke Köln-Frankfurt Flughafen, die hat 2 Bahnhöfe dazwischen, Limburg und Montabaur. Und die ICEs, die da fahren, das sind fast schon S-Bahnen und werden durchaus angenommen. Und es gibt genug Leute, die mit dem Auto zu diesem Bahnhof fahren. Und diese Strecken fahren, und das würde keiner fliegen. Aber dieses CO2 müsste man denen sozusagen zuräumen. Ja,
also ich weiß, dass das in diesen Studien durchaus gemacht wird. Da kommt dann auch noch Güterverkehr mit dazu, ne, um das ganze Bild zu sehen. Und da wird es dann noch schwieriger. Ne?
Ja,
aber auch der Güterverkehr zum Beispiel beim Flugzeug. Ne? Also wenn du jetzt sagst, okay, ne, ich bin jetzt hier das Umweltbundesamt und ich gucke jetzt mal. Jetzt machen die, ne, innerdeutschen Verkehr ist jetzt natürlich vielleicht für mein Beispiel ein bisschen doof, aber die Fracht. Ne, jetzt fangen wir lieber auf der Langstrecke das Thema aufzumachen. Da wird ja auch gerechnet, so hier, wir verbrauchen, ne, so und so viel Kerosin und dann wird das runtergerechnet, was ist das pro Sitzplatz? So, und dann sagt man hier, ne, jeder verbraucht, keine Ahnung, 2,5 Liter oder sowas. Mhm. So, und da ist dann ja aber auch die Fracht umsonst geflogen. Mhm. Ne? Also
Fracht ist CO2-neutral. Genau,
Fracht fliegt CO2-neutral. Oder aber man könnte es ja auch so machen mit so einer Art Trick, wie es ja auch die Deutsche Bahn immer macht mit dem Fernverkehr. Kann man ja auch sagen, okay, nee, wir rechnen das ganze CO2 nur auf die Fracht. Ne? Irgendeiner bezahlt das. So, und dafür ist jetzt Fliegen hier oben irgendwie komplett klimaneutral. Auch idiotisch, ne? Weil weißt du, wie die Bahn das macht, warum die sagen darf, dass der ICE-Verkehr ist klimaneutral?
Das ist halt einfach Marketing. Das ist, finde ich, schlechtes Marketing, das ist nicht okay. Vor allen Dingen, weil ja, es ist einfach nur ein Hin- und Herschieben von irgendwelchen CO2-Werten. Das ist,
naja, willst du sagen oder soll ich es erläutern, warum die das sagen dürfen?
Warum, weiß ich tatsächlich nicht. Ich weiß nur, dass sie es tun.
Na, die haben ungefähr etwas über 60% haben sie quasi grün gerechneten Strom im Bahnstrom. Mhm. Ne, also die kaufen quasi das rein. Zur Realität gehört natürlich, dass viele Bahnstromkraftwerke Braunkohlekraftwerke sind. Ne? Hier Hambacher Forst und so geht für ein Bahnkraftwerk drauf. Ne? So, wegen der Kohle. So, aber lassen wir das mal außen vor. So, um etwas über 60% sind irgendwie quasi grüner Strom und etwas über 60% der Kapazitäten, die da so transportiert werden, ist halt Fernverkehr ICE.
Ja.
Und deswegen und wird dann einfach gesagt, so, das rechnen wir jetzt dahin und deswegen ist das klimaneutral.
Ja, ja, genau.
Also
ja,
ganz ehrlich, ich meine, also das bedeutet dann aber auch, dass du nicht mehr mit der S-Bahn fahren darfst, sondern im Regionalverkehr, dann selbst wenn das irgendwie nicht mit Diesel betrieben wird im Regionalverkehr, sondern irgendwie Strom ist das ja dann der böse Strom. Der ist dann 100% Braunkohle.
Ja,
also da darf also keiner mehr Regionalbahn fahren. Da wird es halt nicht rangeschrieben, dass es klimaneutral ist, wird aber trotzdem mal so berichtet. Ist halt auch falsch.
Naja, berichtet, es wird einfach ausgelassen, ne, würde ich jetzt sagen. Das steht nirgends dran. Also man hat zum Regionalverkehr, wenn HVO-Diesel getankt wird, klar, dann wird das SAF. Plötzlich, ne, deren SAF, was letztens auch irgendwie bei einer Studie auseinandergenommen wurde, weil es halt doch relativ lange Transportwege hat. Also, müsste man sich auch, also das macht's halt so unglaublich kompliziert. Nee, aber dass der Bahnstrom 100% klimaneutral ist, das ist für mich eine lächerliche Aussage, weil es hin und her geschieben ist.
Also es gibt natürlich auch andere Länder, da ist es komplett anders. Ne? Also zum Beispiel in Frankreich, da machen die ja sehr viel mit Atomstrom und Atomstrom ist ja klimaneutral, also per Definition. Da ist es wirklich ein anderer Schnack, weil da hast du dann quasi wirklich 100% klimaneutralen Strom.
Ja, das hat dann so lustige Effekte. Ich weiß nicht mehr, ich glaube, es gibt Zahlen, die sind schon ein bisschen älter, 2012, 2014 oder so. Die SNCF hat Zahlen, wann die Züge wie klimaneutral sind. Natürlich in ihrem Atomstromnetz sind sie klimaneutral, aber sobald der TGV nach Deutschland fährt, ist ein dreckiger Zug.
Mhm.
Weil er fährt ja dann mit den Kohlekraftwerken aus Deutschland. Weil
die es nämlich richtig ausrechnen. Ne?
Und nee, aber vielleicht auch wieder komplett falsch, weil die gehen einfach davon aus, oder das ist jetzt sehr interessant. Ich glaube, ob die ICE-Flotte und die IC-Flotte den grünen Strom zugerechnet bekommt, aber alle ausländischen Bahnen, die nach Deutschland fahren, darunter der Thales, dem Kohlestrom zugeordnet. Ja, und dann ist der Zug plötzlich derselbe Zug oder kann dieselbe Zuggarnitur sein.
Mhm.
Ja, in der Theorie. Ist jetzt nicht der Fall. Aber also ist derselbe
idiotisch.
Zug.
Ihr merkt, es ist idiotisch. Ne?
Das ist idiotisch.
Und, aber vielleicht auch nochmal so ein anderer Gedankensprung, ne, wenn du jetzt Richtung Amerika guckst oder sowas, ne? Da fahren ja wirklich diese Amtrak-Dieselsäue, ne? Einmal durch ganz Amerika. Wenn du da halt dich hinsetzt und sagst, ich fahre Eisenbahn und flieg nicht mit dem Flugzeug von New York nach, weiß nicht, San Francisco, weil ich will die Umwelt schon, das ist ein ganz anderer Schnack. Da fliegst du nämlich besser, als dass du irgendwie mit diesen Diesel-Lokomotiven einmal durch den Kontinent durchquerst. Und genau so ist es ja auch, wenn Leute sagen, ja, ich will irgendwie, keine Ahnung, interkontinental irgendwie alles mit der Eisenbahn machen. Also
zwei verschiedene Dinge. Also erstens die USA, die Züge können da prinzipiell länger sein. Das heißt, du hast gegebenenfalls eine höhere Effizienz. Weiß ich nicht genau, ist schwierig. Aber du bist da ja auch tagelang unterwegs. Die andere Sache, interkontinental, habe ich auch gesehen. Es gibt da Leute, die fahren da mit dem Zug und so weiter.
Aus Umweltgründen.
Aus Umweltgründen.
Was vollkommen idiotisch ist, weil irgendwann fängst du dann an. Ne? Ich habe ja hier hinter, hat Andy mir eine Tiger-Trommel gestellt. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Wisst ihr, was eine Tiger-Trommel ist?
Also, ist das formale Tiger-Trommel?
Ich glaube, das ist eine, oder?
Ich weiß nicht, also es ist eine Baureihe 130.
Ich muss mal hier meine Augen wegmachen, weil dann schaltet der nämlich auf. Warte mal. 130, genau. Also die kenne ich noch von der Reichsbahn. Da sind wir immer mit.
Ich kenne sie nur als 130. Ich kenne jetzt tatsächlich nicht den.
Also damit sind wir immer irgendwo zum Schulland angefahren.
Aber nochmal zurück zu der interkontinentalen. Also wenn man jetzt meinetwegen von Thailand nach Deutschland mit der Bahn fährt, das geht ja halbwegs oder mit Bus dazwischen und so weiter. Das größere Problem ist dann nicht der Verbrauch von diesen Loks, sondern gerade im Äquatorbereich die Hotels, weil die CO2-Werte dort für eine Übernachtung durchaus im Bereich sind, wo man sagen kann.
Klimaanlage meinst du?
Klimaanlage, was heißt das nicht? Also Vereinigte Arabische Emirate, wenn du jetzt von Abu Dhabi nach Dubai fliegst und da eine Nacht übernachtest, ist es bei den Durchschnittswerten, das ist das Problem, es sind Durchschnittswerte, sinnvoller am selben Tag wieder zurückzufliegen, weil du mehr CO2 sparst, weil das Hotel im Durchschnitt zu viel CO2 frisst. Klar, du hast ein Hotelzimmer, was eine extrem krasse Klimaanlage braucht. Vielleicht sind die auch noch relativ groß und werden in der Regel nicht hundertprozentig ausgelastet, im Gegensatz zu einer Wohnung, die hundertprozentig, naja, das ist jetzt auch nicht, aber.
Du bist viel verreist.
Ich bin viel verreist,
aber, ja, aber bei dir. Kleine Wohnung.
Bei dir wärst du natürlich, irgendjemand ist immer da und nutzt die Klimaanlage jetzt in den Vereinigten Arabischen.
Aber ist nochmal ein interessanter Punkt. Ich meine, das ist natürlich auch, wenn du jetzt überlegst, ne, also viele Großunternehmen und auch Behörden oder so, die verbieten ja ihren Mitarbeitern zu fliegen innerdeutsch. Ne? Das bedeutet dann, dass die ja, wenn die auf Geschäftsreise gehen, dann sind die ja ganz oft auch mit, ist ja ganz oft dann gleich eine Übernachtung mit dabei, weil du das ja nicht hinbekommst mit der Eisenbahn jetzt zum Beispiel aus einer Randlage wie Berlin, ne, und Berlin ist halt in Deutschland gesehen, ist halt eine Randlage. Irgendwie.
Würde ich jetzt nicht sagen, aber ja.
Naja, doch, naja, das ist jetzt deine verschobene Wahrnehmung, aber.
Also Randlage würde ich jetzt Chemnitz, Rostock oder Friedrichshafen.
Nee, ich meine einfach also, ja, hier fahren ja die schnellen Züge, ne, aber also du schaffst es trotzdem, schnellen Zug aus Berlin nicht, irgendwie an einem Tag irgendwie, weiß nicht, nach München zu fahren und wieder zurück und da einen vernünftigen Termin zu machen.
Aber Gegenbeispiel, Hamburg-Stuttgart. Warum sind die Preise bei Eurowings, einem Low-Cost-Carrier, so hoch? Weil das ein Weg ist, den man mit dem Zug fast nicht fahren kann. Jedenfalls nicht am selben Tag.
Ja, zum Beispiel.
Ne? Ja. Also das sind ja auch relative Randlagen zueinander.
Klar, Hamburg ist auch eine Randlage.
Ja, also da wird es dann schwierig. Dann ist eigentlich nur noch Hannover das
Zentrum. Ich habe mal gelesen, Kassel sei irgendwie das Zentrum von allem. Ne? Aber Frankfurt ist natürlich auch relativ zentral dann noch, wenn man so möchte.
Ja, klar.
Oder ist ja auch die Frage, wie du es rechnest. Ne? Also wo wohnen die meisten Leute im Ruhrgebiet? Ne? Also,
ich finde toll, dass ich gut nach Prag komme oder nach Poznan. Ja. Ne? Das ist ein paar Stunden.
Ne? Man darf das ist ja ohnehin auch der nächste Schwachsinn immer im Luftverkehr. Ne? Dass wenn du, also wenn du jetzt irgendwie als Unternehmen sagen würdest, okay, ich verbiete da jetzt irgendwie innerdeutsche, also ich verbiete jetzt irgendwie Flüge, dann ist es vollkommen idiotisch zu sagen, ich verbiete innerdeutsche Flüge, weil ich sag mal, nach Warschau darfst du dann wieder fliegen oder was von Berlin. Ist im Zweifel genauso weit weg wie irgendeine deutsche Stadt. Beziehungsweise.
Ist nicht präzise genug, ja.
Ich habe nämlich neulich mal, kann das erzählen, Alex, du warst ja gleich dabei, ne? Haben wir uns mal auf so einer Veranstaltung da halt mit einem bei einer Behörde, weißt du, was der mir erzählt hat? Der hat gesagt, ich darf nicht mehr innerdeutsch fliegen, deswegen fliege ich jetzt immer über Zürich. Naja.
Ja, da sind dann die
ne? Also,
ja, aber das ist doch.
Also auch, der fliegt also dann ehrlich. Berlin, Zürich, Zürich, Stuttgart. Ne? So, also das ist idiotisch.
Das ist idiotisch.
Weil wenn, dann muss das irgendwie auf eine Strecke machen, aber auch eine Kilometeranzahl, die jetzt irgendwie willkürlich genommen wird, ist natürlich auch idiotisch. Wenn, dann müsste man es vielleicht auf eine Zeit, ne? Also wie lange brauche ich von A nach B so? Und dann, wenn das halt unter so x Stunden ist oder sowas, egal mit dem Auto, mit dem Zug oder mit dem Flugzeug oder sowas, darf ich entweder fliegen oder keine Ahnung, darf ich halt. Ne?
Oder nimmst halt ein Hotel nach. Zur Hotelwart muss ich was sagen, also während in der Äquatornähe du relativ hohe CO2-Werte hast, hast du, wenn du diese typischen Berechnungen hast, durchaus Vorteile, weil die Hotels in Deutschland jetzt nicht so viel CO2 emittieren.
Ja, aber auch, ne?
Ja,
also
auch.
Wenn keine Geschäftsreise machen würde, dann bräuchte man halt wahrscheinlich die Hälfte der Hotels nicht mehr. Also Hotels hatten ja auch ein Problem, ne? Nach Corona weniger Geschäftsreise.
Ja, ja, klar.
Das wird halt so ein bisschen dann bei Hotels wieder abgefedert davon, dass eben dann wieder doch eben mehr, also weniger Leute machen halt Geschäftsreisen. Aber wenn, dann müssen sie halt übernachten oder bleiben halt dann auch gleich länger.
Ja, kann man dir, und das müsste man ja theoretisch auch nochmal irgendwie gegenrechnen, wenn man irgendwie mit einer anderen Sache das noch so kombinieren kann.
Ja.
Mache ich aber ja zum Beispiel.
Also ganz ehrlich, ich finde das alles ganz schön klein.
Oder ist es zu pauschal? Weil eigentlich, also wenn es jetzt nach mir gehe, wo ich versuchen würde, den Luftverkehr auf die Schiene zu legen, das sind ja die Rennstrecken. Berlin-Frankfurt, wenn die jetzt mal außen vor gelassen, dass die Deutsche Bahn gerade eine Katastrophe ist.
Und angenommen, du könntest dein Gepäck einchecken in Berlin am
Hauptbahnhof. Das wäre ja nochmal der Traum. Ja,
dann einfach umsteigen.
Ja. Dann würde ich sagen, ja, die Verbindung versuchen wir, die unattraktiv zu machen, weil das kann man gut auf die Schiene legen. Aber jetzt von Berlin nach Friedrichshagen mit den, ihr seid doch da geflogen mit einer Dash 8, glaube ich. Ne?
Mhm.
Was passt in der Dash 8? 50 Leute?
78.
Ach, oh.
Gibt halt lange
und Achso, das ist die 400er. Ja, ja, okay. Dafür kannst du keine ICE-Strecke bauen. Ja. Dafür kannst du keinen vernünftigen Nachtverkehr fahren. Die sind in der Gesamtmasse nicht so ein Problem, aber gleichzeitig hast du eine Mobilität und das ist ja so ein bisschen das Problem. Die Menschen wollen mobil sein und sie möchten es auch außerhalb der großen Städte sein. Und wenn man das wenn man das Thema Stadtflucht ein bisschen reduzieren will, dann muss man halt auch ein bisschen Konnektivität im Land anbieten.
Naja, in Friedrichshafen ist dann auch noch ein wirtschaftlicher Schnack, ne? Genau wie in Paderborn. Also genau. Da macht das halt die Wirtschaft. Ja, da geht es ja gar nicht darum, dass einer irgendwie verreisen will, weil er so gerne verreist, sondern geht es halt darum, dass, keine Ahnung, Helsing will halt nach Berlin zum Ministerium oder so. Ne?
Aber
dann geht es halt nicht, wenn du da halt irgendwie, weiß nicht, Stunden mit der Bahn fährst oder halt mit dem Auto oder sowas oder halt erstmal Stunden irgendwie zu einem anderen Hub fährst oder so nach München oder irgendwas.
Aber damit
hast du halt ein Wirtschaftsstandortsproblem.
Ja. Ja. Damit habe ich weniger ein Problem mit diesen Flugverbindungen, auch Mannheim, Berlin, ja, als mit solchen Situationen wie Hannover, Frankfurt. Ganz ehrlich, ich weiß, es ist angenehm, man hat sein Gepäck, lässt es durchchecken, von Hamburg nach Hannover, aber das ist so ein kurzer Flugweg, das kann man locker auf der Bahn abnehmen. Das sind Verbindungen, wo ich sagen würde, brauchen wir nicht. Ja,
mhm.
Sind aber interessanterweise
also, wirtschaftlich. Ja, aber also ich sag mal, wenn es wirtschaftlich ist, dann soll das der Markt entscheiden. Da ich bin immer sehr starker Gegner von irgendwelchen pauschal verboten.
Nee, pauschal würde ich das auch nicht verbieten. Das ist nicht darum geht es mir nicht. Das ist ja das Problem, was wir haben, wenn wir die Diskussion haben, wir wollen keine innerdeutschen Flüge. Wie ich kann von Hamburg nach Amsterdam fliegen, aber ich kann von Hamburg nicht nach München fliegen. Das ist nicht logisch, ja. Also nee, man müsste es sehr komplex aufmachen, man müsste sozusagen den Wert der Verbindung sehen, man müsste die Distanz in gewissen Grenzen mit einrechnen. Und ob es auf der Schiene überhaupt eine Möglichkeit gibt, ja, um das
zu machen. Was meinst du mit dem Wert?
Naja, ob es sich halt lohnt. Also jetzt Friedrichshafen ist eine wichtige, oder auch Mannheim sind wichtige wirtschaftliche Zentren und sind vielleicht auch wichtig, dass da Menschen leben.
Aber wer willst du sein, der halt quasi definiert, was wichtig ist?
Ich will das nicht definieren.
Also wenn irgendjemand, also klar, dann bist du halt sofort da, ja, nee, nach Mallorca wollen wir nicht mehr fliegen, weil da fliegen ja alle nur am Ballermann. Und
nein,
das ist jetzt unwichtiger Tourismus, während halt, keine Ahnung, Völkerverständigung Richtung, XY wäre dann wieder wesentlich oder so. Da kommst du halt in eine Spirale rein mit Regelungswut oder sowas, die halt irgendwie, glaube ich, kein Ende hat.
Aber das ist letztendlich, wenn man eine Berechnungsgrundlage sieht, dann ist das transparenter als das jetzige Fordern eines innerdeutschen Flugverbots.
Ja. Ich finde ja ganz interessant, die EU regelt jetzt ja sogar irgendwas. Ne? Es kommen ja dieser Nutri-Score, ne? Also oder dieser Energieausweis für Flüge, ne? Soll ja kommen. Ganz interessant. Und dann kannst du halt auch sehen, weil es gehört ja auch zur Realität, dass halt einige Flugzeuge sind halt deutlich effizienter als andere. Ne? Und einige Fluggeräte bei einer Airline ist halt deutlich anders bestuhlt als bei einer anderen und schwupp ist das ganz anders. Ne? Also wenn du halt mit einem Ferienflieger unterwegs bist, dann ist das halt pro Sitzplatz ein ganz anderer Schnack, als wenn du halt mit einem Legacy-Carrier unterwegs bist, wo halt von vorne bis, ich sag mal, kurz nach der Flügelkante alles mit First und Business Class bestuhlt ist. Auf der anderen Seite da dann aber auch wieder die Fracht mitfliegt. Also du siehst, auch hier kommt man wieder auf Äpfel und Birnen.
Selbst da, also ich habe jetzt auch, wenn man, also klar, eine A320 ist effizienter als eine Beechcraft 1900D. Wie spricht man die eigentlich aus?
Bist du dir da sicher? Das weiß ich gar nicht. Also ich sag mal, das
eine ist Liter, ja nur ein Turboprop. Ja, aber die,
also fliegt doch ganz andere Profile. Also keine Ahnung, weiß ich nicht.
Ich hatte mir die Literverbrauche pro Passagier mal durchgeguckt. Ich habe die jetzt nicht mehr im Kopf, aber das
hängt aber wahrscheinlich dann noch daran, dass die Dinger halt nicht so gut ausgelastet sind im Durchschnitt.
Das war, glaube ich, nicht. Aber der Punkt ist ja, da passen ja nur, was passt denn in Beechcraft? 1900?
Ja, 19 Leute, glaube ich.
19 Leute, ne? Ja. Da passen nur 19 Leute rein. Wenn du auf derselben Strecke plötzlich, und das machen ja viele Fluggesellschaften, weil sie keine kleinen Maschinen mehr betreiben wollen oder keine mehr haben wollen, dann fliegen die mit einem A319 da, der nicht vernünftig ausgelastet ist, weil sie nichts anderes machen können.
Ja, passiert aber im Moment gar nicht. Weil also im Moment wird ja eher eine Stadt wie Paderborn oder sowas oder Friedrichshafen oder in Dresden war ja auch die Überlegung einfach vom Netz abgekoppelt, einfach weil es Flugzeuge
nicht gibt. Ja. Und das finde ich ja durchaus ein Problem. Ne? Und da finde ich es, wie gesagt, okay, dass man eine ineffiziente Maschine für die Konnektivität noch nutzt. Deswegen meine ich, relativ komplexe Bewertungsprofile müsste man erzeugen, im Vergleich zu einer ohnehin nicht wirtschaftlichen.
Aber das soll, wie ich finde, die Airline tun und aber kein Politiker. Ne? Weil dann kommst du ja sofort dahin, dass, weiß nicht, die Linken erzählen dir irgendwie, darf gar keiner mehr fliegen. Ne? Oder Privatjets müssen verboten werden oder keine Ahnung. Dann die Grünen, die ja auch immer sehr gerne auch selber fliegen. Ist jetzt sehr populistisch, ich weiß. Aber
lassen wir
haben dann da schon wieder einen anderen Blick drauf und würden dann gerne viele Dinge regeln bis zum Get-No. Also ich glaube, das ist alles idiotisch.
Ich will.
Ich weiß auch gar nicht, wir werden hier auch nicht zu irgendeinem Punkt kommen.
Nee, also mein Punkt ist ja, dass wir natürlich die Bahn attraktiver machen. Hm. Auch im Sinne von der Gepäckaufgabe. Wenn das da ist, nimmt das einfach viel weg. Ich meine, es gab ja die Testläufe in Magdeburg für den Flughafen Leipzig-Halle, dass man da das Gepäck aufgeben konnte, als Vorläufer für das, was im BER vielleicht mal hätte sein können. Nicht im BER, im Berliner Hauptbahnhof. Und das ist ein Faktor, dass man die Sachen attraktiver macht und dadurch die Leute wegholt. Der andere ist natürlich ein gewisses Steuerungspotenzial, dass man, das macht die Bahn ja auch. Ne? Ein Bahnhof kostet einfach mehr, der groß ist. Oder das kann man auch im Flughafen machen. Man kann die kleinen Flughäfen mit weniger Gebühren belasten und damit das wieder attraktiver machen. Und dafür zahlen halt die großen Flughäfen ein bisschen mehr. Ja, das ist natürlich wird das jetzt in Frankfurt oder München gefallen.
Ist wahrscheinlich schwierig, weil es natürlich verschiedene Betreiber sind. Das wäre dann einfacher, wenn man, sagen wir mal, eine Airport-Holding hätte in Deutschland.
Nö,
die quasi dann die Verluste von einem Flughafen dann durch die Gewinne eines anderen wieder aufholt. Das ist halt schwierig. Das gibt es in Spanien zum Beispiel, ist das so. In Norwegen oder so wird das so gemacht. Ne? Da gibt es ja quasi eine große Gesellschaft, die das quasi dann, die alle betreibt. Und das ist ja beim Bahnhof im Wesentlichen wahrscheinlich auch so, gehört halt alles irgendwie der Bahn.
Fast alles.
Ne? Oder, ja. Und also, naja, also ich weiß nicht. Ich glaube, lass uns
eins dazu noch. Also es gibt leider keinen Attraktivitätsbonus, um einen Bahnhof zu fördern. Nicht, dass ich wüsste, sondern wir werden Klassen zugeteilt.
Ja, aber ich glaube auch ehrlich gesagt, also ganz ehrlich, ich weiß nicht, wir können uns darüber streiten, bis zum geht nicht mehr. Ich glaube, die Bahn muss einfach besser werden. Die muss nicht billiger werden. Weil das ist ja. oftmals, ne? Also oftmals wird ja gesagt, oh ja, keine Ahnung, hier muss ja einfach nur billiger werden, glaube ich nicht. Also es fliegen die Leute ja auch nicht, weil es so billig ist, sondern weil es geil ist. So, weil es irgendwie passt, weil es irgendwie also bequem ist, weil du irgendwie Dinge in schneller schaffst oder sowas. Deswegen fliegen die Leute ja nicht, weil es so toll ist. Also ganz ehrlich, eine Bahnfahrt ist eine nettere Erfahrung, finde ich auch, als ein innerdeutscher Lufthansa-Flug oder sowas. Da sitzt du dann so, kannst irgendwie dein Laptop kaum aufklappen oder sowas. Ne? Nun bin ich natürlich auch eine größere Erscheinung als vielleicht so ein Durchschnittsmensch. Aber das ist halt in der Bahn schon angenehmer. Dafür brauchst du halt länger. Aber ganz ehrlich, wenn du halt dann irgendwie in so einen Bahnhof gehst, Und siehst da dieses Elend und da sitzt noch einer und fixt sich gerade ein, es stinkt überall nach Ausscheidung, dann frage ich mich, warum ist das so? Ne? Und ich meine, auch ein Flughafen ist ja ein öffentliches Gebäude. Da ist das nicht so.
Ja, da wird aber auch viel Geld in die Pflege reingesteckt.
Ja, ne, also muss die Bahn besser werden. Muss die halt mehr Geld in die Pflege reinstecken.
Klar, natürlich.
Dann fahren die Leute auch gerne. Und dann, wo du dich halt nicht irgendwie fürchten musst, nachts irgendwo über irgendeine Brücke zu laufen, von einem Bahnsteig zum anderen. Und das sind ja die Sachen, die irgendwie, ganz ehrlich, ey, Deutschland-Ticket, ne? Da haben ja auch alle gesagt, so, boah, hier Deutschland-Ticket. Ganz billig irgendwie durch Deutschland fahren. Naja, was ist passiert? Die Leute haben alle ihre Regionalabos gekündigt, sind billiger irgendwie gefahren, aber ist doch keiner irgendwie nachhaltig umgestiegen. Ey, du könntest mir Geld schenken, damit ich BVG fahren müsste und ich würde es trotzdem nicht machen.
Das sind natürlich, also die zwei Steuerungsmöglichkeiten, die ich sehe oder die wichtigsten, das gibt natürlich sicherlich viele. Das eine ist die Bahnattraktiv. Da musst du mit mir nicht diskutieren, dass wir dann ein gigantisches Defizit haben beim Thema Bahn, bei der Sauberkeit, das werden einfach nicht genug Putzkolonnen. Man sieht es an einem ICE, der völlig verdreckt plötzlich ankommt. Ja? Also an allen Stellen wird nicht gepflegt. Wo man es auch immer ganz gut sieht, ist, wenn ein Bahnhof Blindenleitstreifen hat, die sind immer total dreckig, weil sich niemand wirklich darum kümmert, dass die vernünftig sauber gemacht werden. Wenn man dann guckt mal nach Asien, nach Südkorea.
Ja, ich wollte gerade sagen, du kennst das ja in Asien, wie Japan, das auch aussehen kann. Und in Japan zum Beispiel nutzen die Leute das ja auch.
Klar.
Also da willst du wahrscheinlich auch nicht wissen, was das CO2-mäßig kostet, dass der Shinkansen irgendwie über 300 Kilometer aufgeständert ist mit Beton. Aber es ist auch irgendwie egal, weil Hauptsache das Ding fährt. Und gleichzeitig fliegen noch irgendwie die Großraumflugzeuge zwischen den Ballungszentren. Und irgendwie funktioniert alles. Und die einen machen halt das und die anderen machen das. Ich bin halt einer, der sich sehr gerne gegen Verbote immer aufregt. Und auch wenn es nicht politisch ist, aber auch wenn deine Firma dich dir irgendwie quasi das verbietet, irgendwie das zu machen, ist das halt auch schon irgendwie gefühlt kacke.
Ich bin ja auch nicht für Verbote, deswegen sage ich ja, also innerdeutsches Flugverbot finde ich Quatsch. Ich bin aber für Steuerungsmöglichkeiten, dass man sagt, okay, man Luftverkehrssteuer meinetwegen beim Regionalflughafen ein bisschen niedriger als bei einem Drehkreuz für einen innerdeutschen oder für einen Kurzstreckenflug. Da kann man ein bisschen steuern.
Aber lass uns doch wegkommen von davon, irgendwie das irgendwie gegeneinander aufzubauen. Also ich glaube nicht, dass weder der Luftverkehr muss gefördert werden, noch irgendwie muss die Eisenbahn gefördert werden. Das soll sich irgendwie, aber da bin ich wahrscheinlich zu liberal, am Markt also, irgendwie entscheiden.
Ne? Wir geben so wenig Geld für die Eisenbahn in Deutschland aus, dass wir definitiv fördern müssen.
Soll ich mal lachen?
Nee, also pro Einwohner.
Ja, aber warum das pro Einwohner? Nutzt doch kaum einer. Also du musst ja die Eisenbahn. Ja,
warum nutzt das keiner? Weil es unattraktiv ist. Also keiner ist jetzt natürlich auch völlig übertrieben. Ja. Ja. Aber du, also ich sehe das in der Schweiz. Da kann man kleinere Orte, die natürlich zwischen zwei Zentren liegen, im 15-Minuten-Takt mit einer S-Bahn anbinden. Ja, also eine S-Bahn ist in
Zürich. Aber du hast da ja auch ganz andere Voraussetzungen. Da musst du ja durch einen Berg oder so. Ne? Also durch einen Berg fahren ist halt mit einer Eisenbahn total einfach.
Weil baust du halt einen Tunnel. Ich rede von einem kurzen Distanzen, die du eh nicht mit dem Flugzeug machen kannst.
Ja, okay, gut, da ist es ja dann auch kein Thema jetzt für uns. Naja, aber auch diese Tunnelbauwerke, unglaublich viel CO2, ist aber auch egal. Ich würde ganz gerne nochmal auf andere Themen, ich glaube, also ist jetzt schon ewig, ne? Wir reden jetzt auch schon fast eine Stunde hier, aber wir können auch gerne weiterreden, ist mir eigentlich egal. Dieses Thema Nachtzug. Das ist auch so ein leidliches Thema.
Ach komm, nee.
Naja, es kommt halt immer wieder drauf, ne? Dass das ja irgendwie das Ding ist, was irgendwie Luftverkehr in Europa, ne? Und jetzt geht, ne? Wir kommen jetzt über die Grenze, irgendwie den Luftverkehr in Europa ja ersetzen kann, weil es so viel besser ist.
Nein, sage ich dir als jemand, der gerne Zug fährt, auch der gerne Nachtzug fährt. Und
ja, Alex, kannst du mir noch mal ein bisschen Wasser geben? Natürlich. Ich hab mir irgendwie den Mund trocken geredet. Ey, du hast doch was mitgebracht. Guck mal, wir gehen jetzt doch über die Grenze, oder?
Ja, aber nicht nach Frankreich.
Was hast du? Warum nicht nach Frankreich? Andy hat was mitgebracht. Ah. Halt's mal vor deine Augen, dann wird's schauen.
Ach, Mann, jetzt.
Ja.
Französische Haribo Orangina sind sehr lecker. Kriegt man hier meines Wissens nach. Danke, nicht.
Alex. Alex, mal, zeig dich doch wenigstens einmal.
Wo die andere internationale Sachen anbieten.
Alex, wink doch einmal hier rein.
Wohin?
So, ja, dafür kriegst du einen Haribo.
Darf ich auch einen? Boah, danke, ey, Mann.
Es kann sein, dass man die im Haribo-Store Bonn kriegt.
Also in Berlin auf jeden Fall nicht.
Nee? Berlin nicht, ne?
Okay. Am Kudamm ist nämlich ein Haribo-Store.
Ich war noch gar nicht drin, aber ja. Also der Store in
danke dir.
In Bonn hat sehr viele internationale Haribos.
So, aber jetzt Nachtzug noch.
Man hat ein ganzes Kilo aus der Tüte rausgenommen.
Natürlich. Also wir waren gerade beim Thema Nachtzug und Nachtzug soll ja irgendwie Luftverkehr in Europa quasi ersetzen.
Um mal die Zahlen gleich zu ziehen, ist ganz schwierig, weil wir nicht wissen, was da überhaupt CO2-technisch passiert. Ja, die einzige Information, die ich zum Beispiel für eine ÖBB habe, das ist im Schnitt 50% im Vergleich zum Flugverkehr. Ist schon deswegen schwierig, weil wenn ich ein eigenes Abteil habe, ist das anderes, als wenn ich einen Sitzplatz habe.
Naja, das ist schon krass, ne? Also wenn du mal guckst, in so einem ganzen Nachtzug sind halt, wenn die irgendwie ausgebucht sind, sind so viele Leute drin wie in einem Flugzeug. Und es hat schon ordentlich weniger als in einer normalen Bahn. Ja, war eigentlich, also in so einem...
Belegt aber auch Randlagen, ne? Und da ist ja im Flugzeug auch wieder schwer.
Ja, aber in einem, also ich sag mal, wenn jetzt der Nachtzug von Wien nach Hamburg fährt oder so, dann ist es halt irgendwie... Ja, im Konkurrenz zum Flug. Und dann sagen ja mal alle, oh ja, ich mache jetzt hier klimaneutral. Und dann kaufen sie sich irgendwie so ein ganzes Abteil mit einem großen Bett. Und dann sind da irgendwie in einem Waggon irgendwie 12 Leute.
12 Leute
im und schlimmsten das ist Fall, dann, ja. Und das ist dann quasi voll ausgebucht. Und es ist ein super Erfolg für die Umwelt.
Naja. Nee, das ist jetzt natürlich eine verkürzte Sichtweise.
Nee, das ist das, wie es immer gerne berichtet wird.
Nee. Doch. Also zumindest, wenn ich drüber schreibe, dann schreibe ich nicht.
Ja, dass, du natürlich nicht, nee. Du schreibst es ja auch auf airliners.de.
Nee, Moment. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass bei den Berichterstattungen ist ja auch oft, es wird halt einfach nicht erfasst, dass so ein Nachtzug ähnlich komplex aufgebaut ist wie ein Langstreckenjet. Der hat einfach mehrere Klassen, die einfach mehrere Abstände haben. Und klar, wenn du einen Economy-Sitzplatz in einem Flugzeug mit einem Abteil für dich alleine vergleichst, dann ist das natürlich für den Nachtzug nicht gut, auch wenn wir keine genauen Zahlen wissen, weil das gibt einfach keine Zahlen, nicht, dass ich wüsste. das macht es unglaublich schwierig.
Klar, in so einem Nachtzug gibt es natürlich auch noch die normalen Waggons, wo die Leute ganz normal sitzen.
Und auch da hast du witzigerweise, viele, viele Nachtzüge haben Tagesverkehrsanteil. Da sind dann die letzten drei Waggons werden als Intercities benutzt.
Naja, klar, ja. Das ist ja ohnehin ja auch immer nochmal der große Unterschied. Ne? Wir haben ja eingangs gesprochen darüber, dass es so wenig Zahlen gibt bei der Bahn, auch zur Auslastung, wer eigentlich von wo nach wo fährt. Das liegt nicht nur an den vielen Bahncard 100 Nutzern oder an denen, die gereroutet werden, sondern es liegt natürlich ja auch daran, dass wenn du eben mit der Bahn von, ich sag mal, weiß nicht, Hamburg nach Wien fährst oder sowas, du ja auch zwischendurch jede Teilstrecke auch fahren kannst.
Ne? Außer also,
ja,
bei
in der Theorie. Ne? So, ob die ÖBB das jetzt verkaufen oder nicht, aber auch sonst so mit der Eisenbahn, ja. Ne? Wenn du halt irgendwie einmal quer durch die Republik fährst, kannst du zwischendurch ein- und aussteigen. Das ist ja auch der große Vorteil, wie ich finde, von der Bahn. Und ich finde, man sollte eben.
Und auch des Nachtzuges, ne? Also du musst halt nicht in Hamburg losfahren,
ja.
Sondern du kannst auf dem Weg zum Zürich.
Na, also, die ja, genau, das ist, also das ist der große Vorteil von der Bahn gegenüber dem Flugverkehr, jetzt auch zum Beispiel innerdeutsch. Ne? Also wenn zum Beispiel die Bahn quasi ohne anzuhalten, von Berlin nach München rast, nur damit sie irgendwie unter so und so viele Stunden kommt, dann ist das ja idiotisch. Weil wenn du halt ganz schnell irgendwie von Berlin nach München bist, dann fliegst du halt. Und die Bahn hat halt im Unterschied zum Flug den großen Vorteil, dass sie ja zwischendurch auch mal anhalten kann.
Ja, wobei man theoretisch auch beides machen kann. Das zeigt zum Beispiel Japan sehr gut beim Shinkansen. Da fahren ja ungefähr alle 5 Minuten fährt der Zug ab. Auf der Shinkansen-Strecke Richtung.
Klar, dann fahren in der Mitte fahren die Schnellzüge dann durch.
In der Mitte fahren die Fahrer, genau. Mhm. Und wenn man das so attraktiv macht, dann kann man beides belegen. Dann hast du halt einen Schnellzug, den Nozomi, der einmal durchrauscht bis Osaka und ich weiß nicht, der hält, glaube ich, noch in Kyoto. Und dazwischen sind halt tatsächlich sowas wie Regional-Shinkansen unterwegs, die manche Bahnhöfe nur einmal die Stunde andecken. Aber das System ist darauf ausgelegt, dass jeder Zug den anderen überholen kann, wenn es notwendig ist. Und es muss pünktlich sein. Ja. Das geht wieder.
Das haben wir hier in der Bahn im System nicht, einfach weil es historisch so nicht gewachsen ist. Und die
haben wir zwischen Köln und Frankfurt.
Ja, da, wo es halt super neu gebaut ist. Ne? Aber also, ja, brauchen wir. Ist ein valider Punkt und dann kannst du natürlich dann ja auch da einsteigen, dann wieder in den weiten nächste aussteigen, wo auch der andere anhält, dann kannst du mit dem weiter rasen. Genauso muss es gemacht werden, wird ja aber in Deutschland nicht gemacht, da musst du dann irgendwie in Leipzig stehen und eigentlich nach Berlin fahren, um mit dem Schnellen wieder in Leipzig zurück, ne, nach München rauschen zu können. Wenn du das wolltest, macht dann natürlich keinen Sinn mehr. Ne? Also das ist idiotisch. So, aber wir waren jetzt beim Nachtzug, ne? Wir haben die Auslastung besprochen. Was ich immer auch so lächerlich finde, ist, dann sitzen da irgendwelche Politiker in den Talkshows und dann geht es auch noch um Fluglärm, ne? Bei einem Nachtzug. Also wenn du halt jetzt drüber nachdenkst.
Da bin ich jetzt ziemlich weit draußen.
Thema Nachtzug. Wenn halt ein Fluglärm Zug nachts
du mich nicht.
Durch die Republik eiert, dann macht er halt auch Lärm.
Also ein Nightjet der zweiten Generation macht fast keine Geräusche, glaube ich.
Naja, wenn du neben einer Zugstrecke wohnst, dann wirst du doch woanders einschätzen. Schreibt uns, wenn ihr neben der Zugstrecke wohnt, ob ein Nightjet der zweiten Generation halt auch aufwachen lässt.
Also, wenn ein Güterzug durchrauscht, aber selbst die, ich habe gestern bei der Ankunft, ich musste in Hannover umsteigen und da sind zwei Güterzüge in Hannover, Hauptbahnhof, mussten die da stehen bleiben, warum auch immer, wahrscheinlich, nee, nicht mal für eine Überholung, die standen da einfach. Kam auf jeden Fall an und der eine war ziemlich leise, der war mit lauter PKWs beladen, richtig, also sah wirklich nagelneu aus. Ich war erstaunt, wie leise der bremsen konnte im Hauptbahnhof, ja. Also leiser als manch ein Personenzug. Und dann auf der anderen Seite kamen halt die alten Güterwaggons, so für diese Flachbettwagen und was auch immer, so Containerwagen so. Und der ratterte natürlich, ne? Also da sind schon ziemliche Unterschiede.
Ja. Also das ist aber auch immer noch so ein Ding, ne, dass eben. Das gibt es ja auch immer noch mal in der Diskussion. Ne? Das Fluglärm ist ja in der Diskussion, also zumindest also als jemand, der halt jeden Tag sich mit Luftverkehr auseinandersetzt, empfinde ich, ist das, wurde extrem viel drüber berichtet, während halt Bahnlärm eher was ist, was so, naja. Ne?
Jein, also das Thema Bahnlärm ist verhindert mitunter durchaus Ausbauten, also solche Sachen wie zum Beispiel Elektrifizierung. Elektrische Züge sind leiser als Dieselzüge in der Regel. Aber das Problem ist, sobald du eine Strecke elektrifizierst,
fährst du auch schneller. Ne?
Nee, nicht schneller, du hast mehr Kapazität.
Und mehr.
und damit mehr. Und damit bringst du die Anwohner gegen dich auf. Ja? Mhm. Also obwohl die Züge leiser sind, aber es sind dann mehr. Ich finde die Lärmdiskussion, da würde ich mich gerne weitestgehend raushalten und das auch nicht.
Ja, der meiste Lärm kommt natürlich von der Straße, ne? Dann, da sind die meisten Leute in Deutschland von betroffen.
Das
dann,
stört gar keinen, witzigerweise.
Naja, und dann kommt die Bahn und dann kommt der Flug. Und ja, also ich glaube, das ist halt auch immer, ne, Bahn, auch Flug ist, oder gerade Lärm, das ist halt so ein NIMBY-Ding, ne? Weißt du, was NIMBY heißt?
Ja, ja.
Not in my backyard. So,
das ist ein Bahnbegriff, ja, de facto.
Also wenn du halt betroffen bist, dann regst du dich tierisch drüber auf, ansonsten ist dir egal. Und also kurz gefasst, ne? Und also ich denke mal einfach, dass sich auch über Verkehrslärm beim Auto halt kaum jemand so wirklich drüber aufregt, einfach weil jeder jeden Tag irgendwie in einem Auto sitzt oder in einem Bus oder irgendwas das halt nutzt, weiß, dass es sozusagen, deswegen wird es halt genutzt, in der Bahn, in der Regionalbahn, in der S-Bahn oder sowas, auch in einem anderen Zug oder so sitzt du vielleicht auch häufiger mal, aber in einem Flugzeug sitzt du halt nicht so häufig. Und deswegen denkst du halt immer, dass tendenziell nur die anderen fliegen, so, und dann regst du dich auf.
Ich bin ja auch etwas anders gewöhnt. Ich bin zum Beispiel in der Kantstraße oder Leibnizstraße aufgewachsen. Das war halt Dauer.
Bis hier Straßenlärm,
genau. Ne? Ja. Und ich bin zwischenzeitlich auch, also für viele Jahre in der Einflugschneise Tegel gewesen, so in der Nähe Schäfersee. Und das zu Zeiten, wo die Maschinen auch wirklich Lärm gemacht haben.
Ja, back.
Und,
mein
Schulweg war manchmal über den Kurt-Schumacher-Platz, das ist direkt vor dem Flughafen Tegel. Wenn da eine Maschine runtergekommen ist, dann musst du dir echt die Ohren...
Standst du da auch mal auf dem Parkhaus, Alex?
Und nee, ich kenne nur noch da, wo du da diesen Autobahnableger, der da ist, da konntest du da durch die Böschung und dann konntest du dich da quasi...
Ja, konntest du draufsetzen.
Da konntest du dich draufsetzen und hast einen perfekten Blick auf die Landebahn gehabt.
Also von daher kenne ich Fluglärm, zwar jeweils in einer sehr extremen Variante. Und das ist ja alles leiser geworden. Aber auf der anderen Seite haben wir uns auch auf den leiseren Betrieb letztendlich gewöhnt. Und damit ist das immer noch in Relation. Auch die Autos sind ja leiser geworden. Ein schwieriges Thema. Und ich kann es durchaus nachvollziehen, dass das die Menschen stört. Es ist aber... Ja, es ist ein ganz schwieriges Thema.
Nachtzüge jedenfalls, wenn du das...
Also Nachtzug ist das geringste Problem im Bahnverkehr, was Lärm angeht. Weil das ist im Zweifelsfall sind das nur zwei Züge pro Tag, die dir an dir vorbei.
Naja, aber wenn es halt dann auch wirklich, wenn es halt wirklich den Flugverkehr innereuropäisch ersetzen soll, ne, so wie es ja manche erzählen, erstens geht das von der Kapazität her gar nicht, vom Rollmaterial und so weiter. Aber wenn das so, wie das halt in manchen Gehirnen so rum.
Das ist eine sehr verkürzte Weise.
Das ist sehr verkürzt und also wenn das dann nachts alles fahren würde, dann wäre es halt nachts. Bei vielen Leuten sehr, sehr viel lauter.
Nö, selbst dann nicht, weil die Kapazitäten dafür. Also wir müssten jetzt in Berlin, müsste man sagen, ja okay, wir haben Fernbahnhof Lichtenberg, der hat ein paar Gleis links für die Bereitstellung von Zügen, aber mehr als 10, 15 Züge würdest du pro Nacht da wahrscheinlich auch nicht loswerden. Ja. Und das ist nicht zum Vergleich, was ein Flughafen rausschießen kann in derselben Zeit.
Ne, und ein Zug ist quasi ein Flugzeug, also ein A320.
Genau, also es ist ein ergänzendes Material, es funktioniert vor allen Dingen, es bringt Leute, die, nehmen wir mal an, du wohnst in Potsdam oder in Brandenburg und du willst von Brandenburg nach, mir fällt jetzt keine hypothetische Nachtzugverbindung nach Zürich, dann hast du plötzlich die Chance, ohne riesigen Weg von Brandenburg erstmal zum BER und dann nach Zürich, direkt über der Nacht.
Weil du in Potsdam einsteigen kannst.
Weil du Potsdam oder in Brandenburg. Potsdam ist schon wieder zu nah am BER, aber das ist dazwischen. Und damit stärkst du natürlich solche Subzentren wie Brandenburg, Havel als Stadt, weil die mehr Konnektivität haben. Und das kann auch im Interesse aller sein. Ja? Und das ist, und dann hat auch derjenige, der in Brandenburg wohnt, zum Beispiel eine ganz gute Chance, Langstreckenflieger ab Zürich sonst wohin zu nehmen.
Ja. Ich finde auch immer noch mal eine Sache, kann man an der Stelle auch noch mal vielleicht mit einbringen. Ich finde immer seltsam, dass die Deutsche Bahn in ihre ICEs keine vernünftige erste Klasse einbaut. Ne, weil also so ein Zug, ne, wenn zum Beispiel von Hamburg nach München oder sowas, ne, gut zugegeben.
Was hast du denn zu Euro-Business?
Ist halt zugegeben, eine der längsten Bahnstrecken, die man so fahren kann in Deutschland. Aber gerade, ne, wir kommen ja dann gleich auch noch irgendwie europäischer Verkehr, TE2 und sowas. Aber gerade so, also das musst du doch eigentlich vergleichen von der Zeit, die du in diesem Zug verbringst, mit einem Langstreckenflug, ne, transatlantisch oder so. Ne, so, und da gibt es ja auch in den Geschäftsreiseklassen halt andere Angebote als jetzt, ich sag mal, ne, der Bahn, ich sag mal Bahn, First Class, also wenn ich bin snobistisches Ding. Ja. Wenn ich Bahn fahre, dann fahre ich immer mit der ersten Klasse. Und ich sag mal, also der Service bei der Deutschen Bahn in der ersten Klasse ist so Level-Billigflieger im Luftverkehr. Ne? Also ne, da kommt einer und kannst was zu trinken kaufen. Ne? Und so, und dann, also auch der Sitz ist jetzt ja in der ersten Klasse nicht groß was anderes als in der zweiten. Oder?
Nö, 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 nö.
Naja, doch.
So, also man kann schon deutlich besser arbeiten.
Es ist Leder und nicht aus Stoff.
Nee, also ja, die sind
ja,
schon.
Ja, nee, ich sag mal, aber das ist jetzt halt, wenn du das jetzt vergleichst zu einer Premium Economy Class oder zu einer Business Class und auf einem Langstreckenflug, ist das halt nichts. Und gerade auch, ne, ich habe eingangs erwähnt, meine Frau kommt halt aus China. Wenn wir da halt mit dem, das sind dann auch so ICEs, das sieht genauso aus wie ein ICE.
Teilweise, ja.
Viel länger oder so. Da hast, also du die richtige, Züge. Hast du eine richtige Business Class, wenn du das denn möchtest. Und dann kommt auch einer mit so einem Trolley, ne? Die haben wirklich so Trolleys und dann kriegst du da einen richtigen Service, ne?
Ja, aber das ist die Frage, ob das jemand zum Beispiel in Deutschland bezahlen würde. Weil,
ja, wir waren halt vorhin bei dem Punkt, das muss nicht billiger werden, es muss besser werden. Und ich denke mal, wenn du halt irgendwie Geschäftsreise machen musst, weil du halt zum Beispiel auch nicht mehr fliegen darfst oder sowas, dann willst du halt da vernünftig versorgt werden. Und wenn das halt die Firma dann bezahlt, weil es halt, ob es jetzt, ne, weil sie halt glauben, dass es für die Umwelt besser wäre, naja, dann muss man das doch irgendwie anbieten.
Ich finde auch, dass man es durchaus anbieten müsste. Also die ÖBB haben zum Beispiel eine Business Class, die ist jetzt auch nicht ideal.
Aber in Italien zum Beispiel gibt es doch sowas.
Italien kann ja nichts zu sagen.
In Frecciarossa hast du eine Business und eine First.
Ja, und die First Class sieht aus wie eine Business Class. Kann man Bilder einblenden.
Die First müsste First sein. Die Business ist normalerweise oberhalb der First im Bahnverkehr.
Ja, egal. Also jedenfalls gibt es da was irgendwie aussieht wie ein Business-Class-Sitz zum Flugzeug.
Genau, gibt es bei den ÖBB genau, auch.
Kannst du so runterfahren, ne? Kannst dich so hinlegen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es Full-Life-Flat ist oder sowas, aber muss ja vielleicht auch gar nicht. Aber du hast halt wirklich irgendwie was anderes als irgendwie so ein Erste-Klasse-Sitz in der Eisenbahn.
Klar, bin ich absolut dafür, dass die Deutsche Bahn da natürlich sich bessert. Aber in derselben Kategorie sind auch Fluggesellschaften, die einem die Euro-Business andrehen, wo nur der Mittelplatz frei ist, während die Sitze,
ja, aber
die
da sitzt du halt ja auch nicht 6 Stunden drin.
Ja, vielleicht nicht 6 Stunden, aber du bist ja, also wenn ich jetzt nach Portugal fliege, bin ich trotzdem 3 Stunden unterwegs. Und ich bin ja auch 3 Stunden im ICE in einer besseren Klasse unterwegs. Ja. Und ich meine, diese Sitze hier,
Fairer Punkt, ja.
Die lassen sich ja, wo sind die raus? Aus einer Douglas DC-9? Die lassen sich ja als Euro-Business durchaus einbauen. Das zeigen die USA. Da werden sie als First verkauft.
Da hast du natürlich aber auch andere Distanzen.
Nee, aber die werden dir ja trotzdem angeboten, egal welche Distanzen. Also wenn ich von Sacramento nach Los Angeles fliege, habe ich trotzdem die First da im Angebot.
Naja, und kaufen die Leute offensichtlich auch.
Die Leute kaufen es und?
Ja, also mein Ding, ne, lass den Markt das entscheiden. Und? Ich meine, die Eurowings macht das ja. Auch ein Video dazu gemacht, ne? Die Eurowings baut jetzt ja gerade so eine Art amerikanische Business Class in einige A23 ein. Verlinke ich mal, nee, da oben. Könnt ihr euch das angucken, wie die Sitze da einbauen.
Das ist ein Schritt in die richtige Richtung, weil das sind ja, lass den Markt dann entscheiden. Das ist ja so ein bisschen der Mangel des Service-Gedanke, der einfach da auch ist. Ne? Da hat der Markt gar keine Entscheidungsgewalt, weil man einfach der Meinung ist, das will keiner oder man will es nicht anbieten, weil es zu aufwendig ist. Aus irgendwelchen Kostengründen. Und in den USA nutzt man es ja auch hervorragend, und zum Beispiel die Vielflieger, die haben ja dann häufiger eine Chance in die First vorne, also sie ist eigentlich immer voll. Die bleibt nicht leer, während die Euro-Business, die wird halt voll, indem man diesen Vorhang nach vorne schiebt. Und das finde ich halt, das ist
egal. Nee, fairer Punkt ist natürlich so, und ich glaube, deine Argumentation geht auch innerdeutsch, ne, weil da gibt es halt einfach kein Angebot mehr. Da ist quasi die Lufthansa Group, die halt das Angebot bestimmt. Mhm. Und wenn die nicht fliegen, dann fliegen die nicht. Innereuropäisch ist es nochmal wieder ein anderer Schnack. Ne, also wenn du halt überlegst, wie komme ich von, weiß nicht, Berlin nach Bilbao oder sowas. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es einen Direktflug gibt oder so. Aber dann hast du wahrscheinlich Möglichkeiten, wie du umsteigen musst, weil du sowieso umsteigen musst. Klar, Direktflug ist immer noch mal was anderes, ne? Aber da hast du dann halt die Wahl. Und wenn du halt eine Airline hast, die sowas anbietet, naja. Ne? Also mal gucken, wie sich das da weiterentwickelt. Ja. Aber also,
wir haben ja auch noch eine Chance, also mal gucken, was Eurostar macht mit seinen neuen Zuggarnituren, die glaube ich 2030, 31 kommen.
Und ja, lass uns mal innereuropäischer Bahnverkehr sprechen. Warum ist es so schwierig, irgendwie, weiß nicht, von Berlin nach Warschau oder von, weiß nicht, Berlin nach Paris oder sowas oder von, weiß nicht.
Die einfachsten Beispiele. Warum, was soll daran schwierig sein?
Ja, weiß nicht, müssen die nicht irgendwie umspuren, andere Elektrizität benutzen oder irgendwas?
Ja, du brauchst mehr Systemzüge, klar, aber das ist, also gerade diese Verbindungen sind gelöst. Also Warschau, ja. DPKP hat ihre Loks, die sowohl im deutschen als auch im polnischen Netz funktionieren. Was nicht funktioniert, ist Warschau-Paris, weil wir haben keine, oder soweit ich weiß, gibt es keine Züge.
Apropos Paris, erst noch ein.
Die alle drei Sicherungssysteme unterstützen und natürlich auch noch, ich müsste jetzt nachgucken, wie in den Bahnstromsystemen, aber ich glaube, das sind auch in drei unterschiedliche, mal davon abgesehen, dass Frankreich selber schon zwei eigene Bahnstromsysteme hat. Einmal Hochspannung und einmal ein bisschen niedrigere Spannung. Das eine nutzt vor allem in der TGV und das andere Regionalverkehr. Also die haben da schon mehr Systemfahrzeuge. Okay, ist
ein technisches Ding. Ne? Aber müssen eigentlich immer noch die Mitarbeiter auch anders geschult werden oder aussteigen und dann übernimmt wer anders oder so?
Das kann ich nicht mit Sicherheit sagen, aber ich glaube, im Zugfunk muss die jeweilige Landessprache gesprochen werden. Da gibt es kein Englisch. Es gibt da so Änderungen. Ich habe das jetzt mitgekriegt, dass irgendwie sprachlich ein bisschen was geändert wird. Also es gibt das Mayday. Mayday gibt es jetzt im deutschen Zugverkehr.
Echt? Die sagen auch Mayday?
Ja, seit kurzem, glaube ich. Ich bin mir da nicht mehr so sicher, ob das jetzt schon Pflicht ist oder kommt. Oder
ja,
so.
Aber ich meine, auch die Signale sind doch anders und so. Du brauchst auf alle Fälle eine andere Schulung. Ne?
Ja.
Und wenn dann auch noch der Strom anders ist oder sowas? Und also gibt es nicht auch noch verschiedene Spurbreiten und so in Europa?
Spanien hat die Breitspur.
Ich meine, stell dir einfach mal vor, wenn du irgendwie mit einem Fanflieger von Berlin aus nach Mallorca fliegst, und dann kannst du halt nicht mit demselben Fahrwerk landen.
Das
ist es ja ungefähr. Ne?
Also wenn du in der
Gras, brauchst du halt Flugzeuge, die zwei verschiedene Fahrwerke haben.
Sagen wir mal so, es gab ja mal Zeiten, wo auch Verkehrsflugzeuge, es gibt ja einige russische oder sowjetische Flugzeuge, die auch auf Graspisten landen können als Verkehrsflugzeuge. Gibt es in der Analogie auch, aber mittlerweile ist ja jeder Flughafen, jeder Flughafen hat ja, also zumindest in Europa, der wichtig ist als Verkehrslandeplatz, der hat halt eine Asphalt- oder Betonpiste. Ja.
Okay, ist aber ein technisches Problem, was irgendwie lösbar wäre. Warum hast du trotzdem so den Kopf geschüttelt, dass das wäre jetzt nicht das größte Problem? Was ist das größte Problem?
Weil es da weitere Distanzen, Nachtzüge sind ein Problem. Also es gab ja mal das Projekt von Zürich nach Barcelona zu fahren. Und da muss halt die Lok, muss die zweimal gewechselt werden, glaube ich. Einmal für Frankreich. Oder ja, du brauchst halt einfach.
Ist jetzt egal, ne, wenn es sowieso jetzt nicht so auf die Zeit drauf ankommt.
Ja, aber das Koppeln und Ankoppeln, wenn das nicht sanft gemacht hat, ist das auch nicht so schön. Also da muss man schon ein bisschen aufpassen. Also der Lokwechsel.
Aber ist nicht eher ein Vertriebsthema?
Also nee, aber halt da habe ich tatsächlich, da war das Lachen, weil die Deutsche Bahn verkaufte die Tickets nach Paris und nach Warschau, kein Problem. Ich habe jetzt gerade erst ein Ticket gekauft war ich überrascht, dass es mit der Deutschen Bahn geht, von Göteborg nach Stockholm. Die verkaufen mittlerweile von der schwedischen Staatsbahn SJ Tickets innerhalb Schwedens. Das ist schon mal ein netter Vorteil.
Es gibt auch dieses TEE2-System, ne, was irgendwie so angedacht wird als neues, großes europäisches Bahnprojekt.
Ich weiß, dass ich mal einen Artikel darüber geschrieben habe.
Magistralen und sowas, ne, wo quasi alles irgendwie miteinander verbunden wird. Es gab ja schon mal einen TEE, der ist irgendwie damals natürlich noch, ne, das war jetzt sozusagen vor der
Trans-Europe-Express, glaube ich.
Ja, also das war noch vor der EU und vor Zollfreiheit und sowas alles und vor Freizügigkeit und so. und da ist das, ja, du weißt, was ich meine. Mann, ja, Alex packt sich weg hier.
Alex sieht blank raus, ne? Aus lauter Freizügigkeit.
Nein, du weißt, also offene Grenzen, ne? Inner europäisch offene Grenzen und so. Das ist daran gescheitert, dass du halt dann irgendwie, weiß nicht, ich habe mal so einen alten Film geguckt zum TEE und da mussten die dann an der Grenze, mussten die dann quasi irgendwie immer die Bar zumachen oder sowas und dann kam einer und hat irgendwas anderes und verblomben und dann kam irgendwie ein Franzose und hat irgendwie die Bar auf der anderen Seite aufgemacht und hat die dann entblombt, weil da gab es dann, und dann durfte kein Tabak verkauft werden, weil irgendwie, ich weiß gar nicht, in Frankreich durfte man nicht, während in Deutschland durfte man und der Alkohol war auch ein Problem und. Und dann hat irgendwie auch die komplette Zugbelegschaft irgendwie gewechselt und so und dann kam der Zöllner rein und so. Wurden da irgendwie die Visa abgehakt oder sowas. Ja. Also daran ist das damals gescheitert, daran soll es ja nur eigentlich heute nicht mehr scheitern.
Ich habe keinen Stand zum T2.0-Projekt. Ich hatte das, hatte einen Artikel drüber geschrieben, das weiß ich noch. Seitdem habe ich aber nichts mehr gehört darüber tatsächlich. Also es ist nicht mehr.
Aber Eurostar, ne? Also da soll es ja dann demnächst irgendwie von, weiß ich, Deutschland aus irgendwie bis nach London oder so.
Genau,
sowas
gehen, ne? die Idee
sind doch irgendwie zu, sind die fusioniert oder erzähl nochmal?
Mit Thales, genau.
Eurostar, also sag nochmal, wer Thales ist und wer Eurostar ist.
Oh, Thales fuhr vor allen Dingen in Benelux, Deutschland und Frankreich.
Das war ist privat, ne?
Ich glaube, die SNCF ist daran beteiligt.
Mm, okay.
Und Eurostar kümmert sich vor allen Dingen um den Verkehr durch den Channel Tunnel, also durch den Ärmelkanal-Tunnel. Genau. Und die beiden sind fusioniert, sind jetzt als Firma nur noch die Eurostar.
Mm.
Haben aber weiterhin ihre beiden Zugflotten, halt die Thales PBKAs, die Buchstaben und stand die für die Länder.
Aber die dürfen nicht durch den Tunnel fahren, oder was hast du mir damals erzählt?
Die Thales-Züge können nicht durch den Tunnel fahren.
Sind die zu groß oder haben die nur einfach keine Zulassung?
Das weiß ich nicht. Das wahrscheinlich fehlt denen die Zulassung oder Besonderheiten irgendwas. Das ist der Tunnel hat wohl sehr besondere Herausforderungen. Der John Worth, der hat da eine Analyse zugeschrieben. Das ist so ein Experte über, also der hat hunderte Grenzübergänge, glaube ich, mittlerweile alle durchprobiert und dokumentiert, welcher Zug da fahren kann und warum unter einer Oberleitung zum Beispiel ein Dieselzug zwischen zwei Ländern fährt, weil der Dieselzug kann halt die beiden Systeme verstehen, aber sie haben im Regel
solche. Es gab ja auch mal so ein Diesel-ICE, ne? Ich glaube, der fährt nicht mehr, der fuhr durch nach Kopenhagen, oder?
Genau, ICE-TD, der fährt noch als Advanced als Train
Lab. Oder sowas, ne?
Ja, ob da eine oder zwei Garnituren, weiß ich nicht.
Aber das ist ja nur wirklich absoluter Schwachsinn. Ich habe das noch nie verstanden, warum man mit einer Eisenbahn auf eine Fähre fährt. Nur um da, also weil vorher müssen ja irgendwie alle aussteigen und in die Fähre einsteigen. Und also dann fährt der Eisenbahnzug irgendwie auf die Fähre rauf, ne? Alle aber sitzen da nicht drin. Und dann kommt er auf der anderen Seite wieder an, dann fährt der Zug so raus, dann müssen alle wieder von der Fähre runter, müssen dann am Bahnsteig wieder einsteigen, dann fährt der Zug weiter. Kannst du auch da einen Zug auf der einen Seite bis ranfahren lassen, dann steigen alle in den Boot ein, also in ein Schiff, nicht, nein, du weißt schon, in die Fähre.
Die Fähre.
Und dann, ja, wir sind hier nicht Schiffliner, so. Und dann Trainliner ist aber eigentlich auch nicht, ne? Aber egal. So, und dann fahren halt alle mit der Fähre und dann auf der anderen Seite steht ein anderer Zug. Da muss doch dann jetzt nicht irgendwie der ICE dann irgendwie auf Dieselfahrbetrieb umsteigen, nur um dann irgendwie dann noch durch die Dänemark fahren zu können. Nee.
Also der ICE-TD hat natürlich den Vorteil, dass er auf den vielen nicht elektrifizierten Strecken in Deutschland fahren kann.
Ja, aber der was wäre, soll das verbrauchen, ey, der, wenn du da so schnell fahren willst?
Erstmal mal so schnell fährt er ja nicht. Der fährt 200, glaube ich. 200 oder 230, weiß ich gerade nicht. Nee, 200 fährt er, glaube ich. Gerne mich korrigieren.
Ja, aber dann kannst du auch einen anderen Zug fahren, also brauchst du dann kein ICE dafür.
Nee, wir würden, wenn die jetzt noch im Einsatz wären, Stichwort Generalsanierung und es eine Kurve in Bad Klein gäbe, dann könnte man von Berlin nach Hamburg immer noch einigermaßen zuverlässig fahren mit diesen Zügen, die bei einer Generalsanierung halt überall fahren können. Von daher wären die jetzt sehr wertvoll. Eins wollte ich noch sagen, weil wir den Schiffsverkehr nämlich kurz angesprochen haben. Der wird in der Intermodalität nämlich hierzulande auch immer völlig ausgelassen. Stell dir mal, also es gibt jetzt eine neue Entwicklung, wie heißt denn die Firma? Also die Boote heißen ER24. Das sind neue Tragflächeboote oder Hydrofoils, die wirklich schnell übers Wasser fahren können. Ne? Das wird irgendwie nie thematisiert, dass man zwischen Skandinavien und Deutschland, Rostock, Trelleborg, ist das bei Malmö, das könnte man durchaus auch so fahren, dass man das schnell anbietet und nicht mit dem Flugzeug fliegen muss. Insbesondere an solchen. Aber die Entwicklung ist da ziemlich stehen geblieben. Also die Fähren sind immer sehr autozentriert, dass sie möglichst viele Autos mitnehmen können. Früher haben sie noch, ja, LKW natürlich auch unheimlich viel, aber auch viel Fährverkehr für Personenwagen. Was dabei aber vergessen wird, ist der Fußgänger. Als ich in Lübeck mal in die Fähre nach Malmö rübergefahren bin, das ist jetzt schon Jahre her, das war ein Fußweg vom Bahnhof, das war unglaublich. Und ich dachte, warum ist das nicht besser angebunden? Ich bin von Dänemark im Süden, den Bahnhof, den Hafen habe ich jetzt gerade vergessen, nach Rostock gefahren. Und dann musste da so einen komischen Anschlussbus benutzen, um dann zum Bahnhof zu kommen. Total unattraktiv. Wenn du in Malmö ankommst, kann es sein, dass du keine Busverbindung hast, um da wegzukommen. Dann musst du laufen oder dir eine Taxe holen.
Naja, also mein Take darauf ist vielleicht ein verwunderlicher, aber sowas wird halt ausgeschrieben, ne? Fährverbindung. Und dann gibt es da halt nur einen.
Maximal. Internationale?
Sowas wird europaweit ausgeschrieben. Und dann gibt es da ein oder. Nee, da gibt es dann ein oder zwei, die dann darauf dann fahren dürfen. Hm. Für so und so viele Jahre. Und wenn es da halt nur einen gibt, dann ist der Service halt kacke.
Ja, und in Asien zum Beispiel hast du immer noch Tragflächen. Also gut, ich bin halt zwischen Busan und Fukuoka mit dem Boot gefahren, weil es fast genauso schnell ist wie zu fliegen und einfach angenehmer, weil von Innenstadt zu Innenstadt, gut, in Fukuoka ist der Flughafen auch mitten in der Innenstadt, das ist fast wie Tegel. Aber dass die Chancen, die da vorhanden sind, die werden irgendwie komplett liegen gelassen. Und es wird auch in den Medien nicht diskutiert.
Ja,
naja, weil es kennt halt keiner hier.
Ja, ist natürlich aber jetzt auch eher was für kürzere Destinationen. Ne? Oder also über die Ostsee ist ja auch nur ein kleiner Hüpfer.
Aber weißt du, wie lange du von hier bis Malmö brauchst? Da bist du 8 Stunden unterwegs mit der Bahn. Und was nimmst du? Du kannst höchstens mit nach Kopenhagen fliegen, dann musst du wieder in die Bahn, um dann nach Malmö oder alles, der ganze Bereich.
Kann man nicht nach Malmö direkt fliegen?
Hat Malmö mehr Flughafen? Ich weiß es nicht. Also Kopenhagen ist dein Flughafen.
Also die haben bestimmt einen Flughafen, aber es gibt keine Direktverbindung.
Ja. Naja. Aber was sagst du denn eigentlich zu dem neuen ICE, ICEL?
Ich bin noch nicht mit damit gefahren. Es gab den Plan, dass ich da irgendwie hinkomme, aber die Deutsche Bahn hat dann plötzlich nicht mehr reagiert und sie reagiert auch allgemein nicht sonderlich gut auf Anfragen zum ICEL. Ja. Kann schon sein, durch Anfragen von mir. Ja, ich bin da natürlich ein bisschen kritischer, weil ich technisch weiß, was da passiert oder zumindest.
Aber da fehlt auch die Lok oder so, ne?
Genau, die Talgo-Lok ist noch nicht zertifiziert. Baureihe 105. Die wird den Zug tatsächlich auf 230 Kilometer pro Stunde bringen. Aktuell fahren die Züge mit Siemens Vectron-Lokomotiven, witzigerweise von der tschechischen Bahn. Was ist also ganz komisch, mit tschechischer Lackierung tatsächlich, also von der Ceska Drahi. Und obwohl theoretisch die Bahn auch geleaste Loks hat, die in ICE-Lackierung fahren von Siemens. Aber die fahren alle nur 200. Die Deutsche Bahn vermarktet den Zug aber weiter als mit bis zu 230. Und in der Art und Weise, wie das formuliert wird, ist damit gemeint, dass die Waggons so schnell fahren können. Hilft einem natürlich nicht, wenn man nicht die Lok dazu hat.
Ja, aber also ganz ehrlich, also ich fand ja schon den ICE4 komisch. Ne? Also, aber der Sanu war der vorher nur auch relativ langsam. Ne? Einfach weil, ihr müsst wissen, wenn so ein Zug sehr schnell fährt, dann verbraucht er auch sehr, sehr viel. Ne? Also ist halt so, dass die Bahn, wenn sie sehr schnell fahren will und nicht ganz weit oben fliegt, so wie ein Flugzeug, wo die Luft dünner ist, halt extrem viel Widerstand überwinden muss, dass es überhaupt erstmal so schnell ist. Und der
Dadurch, dass sie so schnell fährt, die Bahn, ist sie natürlich eine Konkurrenz zum Flugzeug.
Ja, aber verbraucht halt unglaublich viel. Der Verbrauch von so einem ICE ist übrigens auch Staatsgeheimnis, ne? Findet man nicht raus.
Es gibt Kilowattzahlen, das ist doch dokumentiert.
Naja, aber nicht, was da verbraucht, wenn das so schnell fährt.
Würde ich jetzt mal anzweifeln. Ja. Das kann man wahrscheinlich aus den Daten, es ist halt nicht so dokumentiert, dass man das sofort auf Anhieb.
Also wir haben das mal versucht, also ich habe das versucht rauszufinden, auch nicht alleine, und mit dem Manfred Kuhne haben wir nicht geschafft. Gab irgendwelche Anfragen dazu im Bundestag sogar. War dann auch irgendwie immer nicht so.
Das ist, glaube ich, eh weniger ein Staatsgeheimnis, als dass auch die Hersteller darüber nicht reden. Also meine Erfahrung ist, wenn ich mit den Herstellern spreche, es gibt viele Zahlen, die einem die einfach nicht sagen. Also jetzt zum Beispiel die Geschwindigkeit einer speziellen Lok herauszufinden, die jetzt bei dem Leasinggeber vorhanden ist, keine Chance. Musst du beim Leasinggeber anfragen und dann hoffen, dass er dir die gibt, die Zahlen. Du kannst es auch nicht außen ablesen, wie schnell die Lok ist. Wenn da steht 230, dann ist das nämlich dummerweise die Schleppgeschwindigkeit und nicht die Geschwindigkeit, die sie fahren kann, notwendigerweise. Habe ich auch erst letztes Jahr erst gelernt, dass es da einen Unterschied gibt. Also Bahnverkehr ist echt komplex. Und
ja, aber
kaum dokumentiert im Unterschied zum Flugzeug. Ne?
Also zum Flugzeug kriegst du eigentlich alles raus. Ne?
Ja.
Also das ist halt wirklich krass.
Aber da ist keine Absicht hinter.
Ja, weiß ich nicht. Also ohne Scheiß, es gibt halt so Studien, Umweltstudien, die berufen sich dann auf so Train-Simulatoren und sowas, ne? Weil du da quasi lesen kannst, was das so verbraucht und so, und dann
wird das hochgerechnet. Klar, das ist ja bei Flugsimulatoren genauso. Also wenn du X-Plane installierst, dann kannst du dir der Entwickler von X-Plane, der ist ja so krass drauf, dass er sogar was in den Leitungen theoretisch mit Umwegen und so.
Ja. Ich frage mich nur, woher hat der Hersteller das dann? Also von dem Simulator. Aber egal. Also jedenfalls, um das nochmal abzuschließen, ich finde halt so ein ICE-L sieht halt nicht aus wie ein ICE. Da kannst du raufschreiben, was du willst. Das sieht halt aus wie ein normaler, weiß nicht, regional, moderner Regionalzug.
Nee, nee. Und sonst kauft der Flix auch die Züge.
Ja, da stimmt, Flix kauft das ja auch so. Und also ich fand schon den ICE 4 komisch, aber der sah halt zumindest noch aus wie ein ICE.
Und am ICE-T hast du dich nicht gestört? Ja, aber das ist doch das, der fährt ja nur 230 zum Beispiel und das schon seit langem. Und der ist also ja.
Aber
der,
warte mal, der sieht ja noch aus wie ein ICE.
Ja, aber das ist doch nicht die Definition von ICE.
Na, doch, für mich schon. ICE. Also ICE ist halt, guck mal, das ist so wie wenn du nach Japan guckst, das ist ein Shinkansen, muss halt auch irgendwie so ein, also ohne Lok halt. Wie heißt das?
Zug Moment. Da wird es dann ganz schwierig. Ja gut, das Argument, dass er eine Lok hat. Das Problem, was ich mit dem ICE-L habe, ist, dass der erstens als Eurocity eigentlich bestellt wurde und den Verkehr fahren sollte. Ne? Mittlerweile sind die ICs auf 160 mehr oder weniger begrenzt, weil es gibt keine schnelleren mehr. Korrektur, es gibt die IC1 fahren ja noch, aber es werden halt immer weniger. Das heißt, der ICE wird im Durchschnitt langsamer, während der ICE.
Wir sind noch 320 gefahren, ne?
Welche?
Die ICEs, die Dreier, ne?
Die Dreier können 320 und dann, nee, Moment, der Dreier kann 320 und der 3neo kann, glaube ich, 303. Moment, andersrum. Der Dreier kann 330 und der 3neo kann.
Dass die das 320. Echt Neo genannt haben, ne? Das haben sie sich doch bei der Luftfahrt abgeguckt.
Bestimmt. Also die Plattform heißt trotzdem Velaro. Nein. Die heißt nicht Velaro Neo, sondern die heißt Velaro. Der nächste Velaro heißt Velaro Novo.
Ey, guck mal, jetzt wissen wir dann auch, wie die nächste Airbus-Generation heißt. Die heißt ja nämlich A320 Novo. Und wir haben es euch gebracht hier im Airlanders.de Gedankenflug mit einem kleinen Ausflug Richtung Eisenbahn.
Das wäre es natürlich nicht. Aber ICE ist eigentlich eine Preiskategorie. Du bezahlst für ein ICE mehr als für ein ICE. In anderen Ländern, in der Schweiz, ist völlig egal, welchen Zug du nimmst. Die unterscheiden da gar nicht. Ich bin da immer ein bisschen irritiert, weil kann ich diesen Zug nehmen? Darf ich das mit meinem Ticket? Die Diskussion gibt es da gar nicht. Also gibt es wahrscheinlich schon in bestimmten Bereichen. Aber wenn ich das, ich muss nochmal genau gucken, aber wenn ich das richtig im Kopf habe, ist völlig egal, was ich zwischen Zürich und Luzern benutze. Welcher Zug? Ticket ist Ticket.
Andy, wollen wir es nochmal wrap-uppen, weil im Luftverkehr geht ja die Entwicklung auch weiter. Ne? Und also ich wage mal zu behaupten, dass die Bahn nicht den Deutschlandtakt einführen wird, bevor...
Nicht vor 2090.
Naja, also offiziell, was ist geplant? 2050 ist, glaube ich, offiziell. Nee,
70, es gab 2070 war Diskussion. 2070
jetzt offiziell?
Nein, das ist so. Moment, zur Korrektur ist es natürlich ein gradueller Plan, aber ja, so. Es gab mal die Idee, 2070 so. Fertig zu sein.
Bis dahin, wir werden es ja wahrscheinlich, vielleicht erleben wir es. Hoffen wir, dass wir es erleben. Dann sind wir ungefähr 100, ne?
Friedrich Merz wird zur Eröffnung so, da sein, indem er sich einfrieren lässt.
Bis dahin gibt es 100%ig für Kurz- und Mittelstrecken Flugzeuge, die mit Wasserstoff oder vielleicht sogar batterieelektrisch fliegen können und die dann die umweltfreundlichere, umweltschonendere Variante sind im Vergleich zu egal welchem anderen, also auf alle Fälle im Vergleich zum Zug.
Ich habe meine Zweifel. Okay. Aber es ist eine Chance, den Regionalverkehr wieder zu beleben und den auch mit, sagen wir mal, Regionalflugverkehr, genau, und den auch mit einer ja, mit dem Potenzial tatsächlich, also Rostock einmal pro Tag nach Chemnitz fliegen zu, hat Chemnitz einen Flughafen?
Ja, das wird sich dann wahrscheinlich on demand abspielen oder sowas. Oder das wird irgendwie,
und das wirtschaftlich,
zu den größeren, also da gibt es ja dann wahrscheinlich weniger Sitzplätze drin, aber da wird sozusagen wieder neuer Luftverkehr entstehen.
Feinverteilung, eben, das ist der Punkt.
Genau,
du schaffst eine Feinverteilung.
Der eben dann vielleicht auch an bestimmten Knotenpunkten intermodal miteinander verknüpft, mit der Bahn, mit, ich weiß nicht, meinetwegen ja auch einer Fähre oder irgendwie sowas, dann irgendwie insgesamt hoffentlich Sinn macht. Vielleicht hat man dann ja auch das eine oder andere Flugtaxi irgendwo. Ja. Vielleicht gibt es dann sicherlich auch schon selbstfahrende Autos oder irgendwas.
Das große Problem.
Irgendwo die Leute irgendwo hinbringen. Und da wird eben Verkehr irgendwie sinnvoll miteinander verknüpft werden muss. Und genau wie bei den Antriebstechnologien wird es wahrscheinlich so sein, dass eben für bestimmte Destinationen du halt bestimmte Verkehrsmittel nutzt, die dann genau, da irgendwie am besten für geeignet sind. Ob das denn die Bahn ist, das Flugzeug, das Auto oder ich weiß nicht, der Volocopter ist dann eigentlich egal.
Genau, ja. Aber das ist der Punkt, das Fallweise. Du kannst natürlich das Potenzial zwischen Magdeburg und Berlin ist vorhanden, um da sicherlich einmal die Stunde in A350 fliegen zu lassen. Ja. So viel ist da unterwegs, also naja, fährt einmal die Stunde, fährt ein Desiro-Erzähler. Nicht ganz so viel, aber es ist auf jeden Fall viel. Aber du wirst das nicht fliegen wollen, weil dafür wird BER, wenn du jetzt jede einzelne
Zentren... Die Prozesszeiten haben wir jetzt auch gar nicht betrachtet und so. Ne? Wir haben gar nicht drüber geredet, warum man bei der Eisenbahn eigentlich nicht durchleuchtet wird, ne? Warum es da eigentlich keine Zugsicherheit gibt in Deutschland zum Beispiel. Ne? Das sind ja alles so Dinge. Aber du siehst, wir reden jetzt ja schon anderthalb Stunden. Wir könnten wahrscheinlich nochmal anderthalb Stunden darüber reden. Aber vielleicht nochmal, also ne, lass uns jetzt wirklich wrap-uppen, ja? Sagt Englisch Dave. Zug zum Flug oder Zug statt Flug? Was ist dein Take?
Für mich beides. Ist tatsächlich so, in innerdeutsch versuche ich es zu vermeiden. Das nervt mich ein bisschen. Ich kann im Zug halt auch sehr hervorragend arbeiten, muss man dazu sagen. Ich bin konzentriert, ich bin nicht abgelenkt, im Gegensatz zum Homeoffice, wo es manchmal doch ein bisschen schwieriger ist. Oder hier, wenn man Kollegen hat, die einem zuquatschen. wenn ich 4 Stunden Zugfahrt habe, kann ich in der Regel ziemlich gut durcharbeiten und das ohne große Probleme. Zug zum Flug aber auch, wenn die Deutsche Bahn zuverlässiger werden würde. Weil ich schon ein bisschen darauf achte, dass wenn ich eh so viel rumfliege, interkontinental, dann muss ich nicht auch noch im offenen europäischen Festland wie ein Blöder fliegen. Ja? Also es ist einfach ein bisschen viel. Und ich würde auch nie zwischen Hannover und Frankfurt zum Beispiel fliegen. Das ist einfach, das muss nicht sein. Echt nicht.
So, ich bin neulich mit Alex zwischen Berlin und Friedrichshafen geflogen. Ich verlinke es euch hier oben. Nein, hier, ich kriege das immer noch nicht hin. Ne? Ist auch ein schönes Video geworden. Wie seht ihr das?
Profi am Werk. Ich mache das jetzt zum ersten bei mir und ich habe alles im Donuts.
Normalerweise habe ich das auch.
Ja.
Habe ich heute wirklich vergessen. So, was muss ich sagen?
Friedrichshafen.
Ja, also Alex und ich, wir sind ja neulich von Berlin nach Friedrichshafen geflogen und wieder zurück an einem Tag. Ist eine tolle Videoreportage auch draus entstanden, die verlinke ich euch gerne hier oben. Wie seht ihr das? Fliegt ihr innerdeutsch Zug zum Flug? Fliegt ihr lieber nicht innerdeutsch? Macht ihr lieber Flug statt Zug? Macht ihr lieber Zug statt Flug? Schreibt es unten rein. Folgt uns. Abonniert uns, schaut auf airliners.de vorbei, auch wenn ihr Zug-Nerds und Pufferküsser seid, denn der Andy schreibt immer mal wieder einen interessanten Bahnartikel, wenn es um Intermodalität geht und so weiter und so fort. airliners.de, eure erste Adresse auch dafür. Danke Andy, dass du heute mit dabei warst.
Danke Andy.
Hat Spaß gemacht.
Ja.
So, okay, ja, jetzt haben wir ein Problem jetzt, aber jetzt musst du einen Kommentar schreiben und ich muss in Reaktion Schluss machen. Wir haben es 6:10.
Oh, jetzt aber auch durch.
Oh, man hat es euch am Ende ein bisschen angemerkt, ihr habt keinen roten Faden mehr gehabt.
Ich weiß ja nicht, wie ich das schneide.